Wort übergeben an die drei, Denny Kutscher, Rico Kaskel und Marco Liepe. Ne?
Okay, vielen Dank, Herr Landwehrmann. Dann starte ich gleich mal. Einführungsworte waren das, glaube ich, genug. Es geht weiter um den SASB Exposure Draft. Wo wir uns heute hin bewegen, ist, beziehungsweise bei gestern und bei der Sitzung beim letzten Mal hatten wir uns, wie es Herr Landwehrmann genannt hatte, eher über den konzeptionellen Konsultationsfragen 1 bis 5 bewegt. Und heute wollen wir dann wirklich in die Konsultationsfragen 6 bis 15 reingehen, also die Fragen, die wirklich auf die Änderungen an den einzelnen Standards, also den neuen priorisierten Standards abzielen. Können wir auch gleich reinspringen. Das Vorwort für diese Session ist relativ kurz, vielleicht zum Hintergrund für die Fachausschussmitglieder, die es noch nicht mitbekommen hatten. Die DSC-Geschäftsstelle hat im September insgesamt 4 Austauschrunden zu den vorgeschlagenen CESPI-Überarbeitungen durchgeführt. Die Teilnehmer bei diesen Austauschrunden waren Vertreter aus den 9 vom CESPI, vom ISSB priorisierten Branchen. Das heißt, wir hatten CESPI-Anwender dabei, wir hatten andere Unternehmen aus den Branchen dabei und wir hatten auch Verbandsvertreter dabei. Und heute soll es halt genau um die Rückmeldung aus den Austauschrunden gehen, also dass der Mitarbeiterstab kurz dem Fachausschuss die Rückmeldung vorstellt und der Fachausschuss wird um die Einschätzung zu den CESPI-Änderungen, zu den Rückmeldungen aus den Austauschrunden gebeten und um Ergänzungen für die Stellungnahme. Wie gesagt, mit Fokus auf die Konsultationsfragen 6 bis 15. Die Sitzungsunterlage ist relativ intuitiv aufgebaut. Zuallererst werden wir uns mal die Branchenbeschreibung bzw. die Änderungen an den Branchenbeschreibungen angucken und im zweiten und größeren Teil werden wir uns die Änderungen an den Metriken und technischen Protokollen angucken. Kleines Wort vorweg, wir werden nur das im Detail darstellen, wozu wir Rückmeldungen aus den Austauschrunden bekommen haben. Wir haben trotzdem auch immer Folien, wo die kompletten Inhalte drauf sind. Das werden wir gleich bei den Branchenbeschreibungen sehen. Das ist eine kurze Übersicht, welche Branchenbeschreibungen geändert wurden und zu welchen wir Rückmeldungen hatten. Wenn der Fachausschuss sich auch noch die Branchenbeschreibung oder die Änderung angucken will, zu denen wir keine Rückmeldung in den Austauschrunden bekommen haben, also die für die Teilnehmer in den Austauschrunden okay waren, dann können wir da gern in den CESPI-ID selbst reinspringen. Okay. Ein letzter Hinweis, wir haben auch noch ausstehende Rückmeldungen. Das ist zum einen für Coal Operations. Da war es relativ schwierig für die Austauschrunden Unternehmen zu finden, entweder die in der Branche tätig sind oder die sich an der CESPI-Konsultation beteiligen wollen. Was wir aber hinbekommen haben, ist, dass die Vereinigung Rohstoff und Bergbau bzw. der Deutsche Braunkohlenindustrieverein unsere Unterlage aus den Austauschrunden, auch den CESPI-ID, in ihr eigenes Fachgremium gegeben haben und uns nächste Woche dann auch schriftlich Rückmeldung zu geben werden. Und ich glaube, ich schiebe mal in Richtung Marco. Bei dir stehen auch noch Rückmeldungen aus, Fragezeichen.
Ja, genau. Zu Process Foods im Hinblick auf die KPI.
Okay. Gut. Das war dann wirklich genug Vorwort. Dann haben wir noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Sitzung, wo noch ein bisschen, ich hatte zumindest so wahrgenommen, so ein bisschen Ungewissheit über die Rolle der Six Codes oder Six Identifier in den CESPI Standards gab. Deswegen nochmal hier so ein paar Informationen auf einer Folie zusammengefügt und die sieht ein bisschen chaotisch aus, deswegen führe ich da mal ein bisschen durch. Das erste soll einfach nur sagen, dass der obere Teil, es gibt genau einen Six Identifier für jedes Unternehmen. Dieser Six Identifier sieht dann so aus wie in dem blauen Kästchen. Also beispielsweise für Rio Tinto. Rio Tinto wurde dem Sektor Extractives and Mineral Processing zugeordnet und der Branche Metals and Mining. Damit ist der Six Identifier die Abkürzung von dem Sektor und der Branche, also EMMM. Darunter finden wir, dass Unternehmen den CESPI-Standard anwenden sollten, der zu ihrem primären Six Identifier gehört. Aber auch mit dem Nachsatz, für diversifizierte Unternehmen können auch mehrere CESPI-Standards relevant sein. Und was wir als Feedback aus der Praxis auch in den Austauschrunden bekommen haben, ist, dass die Berichterstattung nach mehr als einem CESPI-Standard keine Ausnahme darstellt. Genau, und der letzte Punkt nochmal, das hatten wir beim letzten Mal schon. Bei der Überarbeitung der CESPI-Standards wurden vom ISSB, was auch immer das genau heißen soll, keine strukturellen Änderungen an den Industry Groupings in den SIGs vorgenommen. Wir hatten jetzt erstmal keiner erkannt, dass dann Six Identifier bei den neuen priorisierten Industrien geändert wurde, aber die Branchenbeschreibung zu den einzelnen Branchen über die Six Codes wurden geändert. Das vielleicht nur noch mal als Nachtrag zur Rolle der Six Identifier bei den CESPI Standards und dem Zusammenspiel mit den Branchenbeschreibungen. Und damit starten wir auch mit den Branchenbeschreibungen. Wie gesagt, insgesamt hatten wir in dem CESPI 9 priorisierte Branchen oder Standards, die überarbeitet werden sollten. Das ist Coal Operations, Metals and Mining, Construction Materials und so weiter. Und etwas losgelöst davon, wenn nicht in dem Extractive Sektor, Processed Foods. Und in den Austauschrunden hatten wir zu Coal Operations, Metals and Mining, Construction Materials, Oil and Gas, Exploration and Production und Processed Foods Rückmeldung bekommen. Zu den anderen hatten wir keine Rückmeldung bekommen. Also beispielsweise bei Iron and Steel Producers wurde die Branchenbeschreibung dann mehr oder weniger so abgenickt, ohne Feedback dazu zu geben, dass irgendwas daran nicht stimmt oder geändert werden müsste. Okay, ich stelle die Frage jetzt und ich stelle die Frage auch nochmal, wenn wir mit den Branchenbeschreibungen durchgehen. Möchte der Fachausschuss auch die anderen Branchenbeschreibungen diskutieren? Falls das nach dem Teil, den wir jetzt machen, der Fall ist, einfach eine kurze Meldung, dann können wir da auch noch in den CESPI-ID reinspringen. Okay, starten wir mit Coal Operations. Da haben wir auf den Folien, die jetzt folgen, immer die cleane Version aus dem überarbeiteten CESPI-ID und auch die Track Changes Version, also die Änderung vor und nach Überarbeitung, kurz abgebildet. Und ich versuche mich mal einer Übersetzung für die Branchenbeschreibung für Coal Operations. Was wir da finden, ist, dass Unternehmen im Bereich Coal Operations, die bauen Kohle ab und stellen kohlebasierte Produkte wie Koks her. Zu den typischen Geschäftsaktivitäten gehören der Untertage- und Tagebau sowie die Produktion von Kraftwerkskohle und Kokskohle. Und dann gibt es bei jeder Branchenbeschreibung immer noch einen Hinweis, der wäre dann hier, dass dieser CESPI-Standard richtet sich an Unternehmen, die Kohle und damit verbundene Produkte herstellen. Für Inhalte im Zusammenhang mit der Produktion von Metallen und anderen Hartmineralien wird auf den CESPI-Standard Metals und Mining verwiesen. Das wäre die angepasste Branchenbeschreibung für Coal Operations. Wie gesagt, dazu hatten wir in den Austauschrunden Rückmeldungen bekommen. Zum einen ist dem Mitarbeiterstab aufgefallen bei der Durchsicht, dass bei Coal Operations etwas anders ist als bei den anderen Branchenbeschreibungen, nämlich dass genau dieser Six Identifier, von dem ich gerade gesprochen habe, in der Branchenbeschreibung fehlt. Also normalerweise hätten wir hier die Industry Descriptions und da werden nach Coal Operations Entities die Klammer aufgemacht mit EMCO. In der Branchenbeschreibung für Coal Operations fehlt die aber. Die anderen Punkte auf der Folie sind Rückmeldungen aus den Austauschrunden. Was wir da mitgenommen haben, war, dass die Branchenbeschreibung nach der Überarbeitung grundsätzlich aussagekräftiger bzw. treffender ist für Unternehmen im Bereich Coal Operations, als sie es vor der Überarbeitung war. Also die wurde ein bisschen nachgeschärft. Trotz der Ergänzung und der vermeintlichen Nachschärfung sind damit aber auch Auslegungsfragen bezüglich einzelner Formulierungen aufgetaucht oder stellen sich dann. Also was wir da finden in der Branchenbeschreibung sind Formulierungen wie Coal-Based, Typical oder Include. Und da hatten wir das Feedback bekommen, dass die Begriffsverwendung von solchen Begriffen dazu in der Praxis führen könnte, dass Unsicherheiten gibt, wo genau die Grenze für die Zuordnung zu dieser oder zu einer anderen Branche verläuft. Also trotz der Nachschärfung in den Formulierungen oder Ergänzungen sind damit anscheinend auch Unsicherheiten bei der Abgrenzung der Branche in die Branchenbeschreibung reingekommen. Und eine weitere Rückmeldung haben wir, dass Beispiele, also finden wir hier vorne, Manufacture Coal-Based Products such as Coke, solche Beispiele wie such as Coke, sollen man dann entweder zu einer abschließenden Aufzählung ausbauen oder komplett auf solche Beispiele verzichten. Warum? Weil sonst auch wieder Unklarheiten reinkommen, ob das abschließend ist oder ob es weitere Beispiele gibt, die dazu führen. Also in Summe auch hier Unklarheiten, was die Abgrenzung bei der Branche angeht, sofern mit Beispielen in der Branchenbeschreibung gearbeitet wird. Das unsere Rückmeldung zur Branchenbeschreibung für Coal Operations. Ich würde jetzt nach jeder Branchenbeschreibung kurz einen Cut machen, das kurz mal wirken lassen und in die Runde vom Fachausschuss fragen, gibt es irgendwelche Eindrücke zu der Branchenbeschreibung oder zu den Rückmeldungen, die wir dazu bekommen haben? Und möchte der Fachausschuss vielleicht noch eigene Kommentare oder Rückmeldungen zu der überarbeiteten Branchenbeschreibung reingeben?
Ich
Kurze Nachfrage nochmal. Also man kann sich das ja dann aussuchen, was man machen möchte. Oder wer entscheidet das denn? Also eine harte Beschreibung wäre insoweit wichtig, wenn man jetzt sagt, ich lege mich auf irgendwo oder ich muss mich da festlegen oder
Ich verstehe, glaube ich, die Frage nicht so richtig. Also man kann sich nicht aussuchen, was man macht. Grundsätzlich,
Also man muss ja sein Geschäftsmodell anschauen. Also das kann mir ja keiner abnehmen. Im Sinne von, wenn ich jetzt sage, wir hatten ja eben auch gerade festgehalten, das könnte ja auch mehr als ein Branchenstandard sein, was für ein jeweiliges Geschäftsmodell einschlägig ist dann, ne? Und also für diese Entscheidung muss ja einer treffen, wo ich dann sage, sehe ich mich da nicht.
Ja. Für den primären Standard ist bislang zumindest so, dass die SIX Identifier zugeordnet werden in Unternehmen. Also für mehr oder minder alle börsennotierten Unternehmen können ihren Namen auf der SASB-Seite eingeben und finden dann ihren primären SIX Identifier und wissen dann, welcher Branche sie zugeordnet sind. Für diversifizierte Unternehmen war auch bisher der Fall, dass sie sich die Branchenschreibung angucken müssen, ihr Geschäftsmodell angucken müssen und dann selbst entscheiden, ob sie sich weiteren Standards zuordnen. Da die jetzt aber auch die SASB-Standards oder die Rolle der SASB-Standards in der ESRS-Berichterstattung verstetigt wird und damit auch ein größerer Kreis an Unternehmen vielleicht für die unternehmensspezifische Information die SASB-Standards anwenden möchte oder sollte, sind nicht alle auf dieser SASB-Seite, das heißt Find Your SIG Code oder so, wird angeboten, sind nicht alle dahinterlegt. Also solche Unternehmen, die nicht in der Datenbank hinterlegt sind, müssten dann selbst die Branchenbeschreibung und ihr Geschäftsmodell angucken und sich dann zuordnen.
Meine Frage zielt aber insbesondere nochmal darauf ab, also wenn man jetzt sagt, ich kann mich jetzt da wiederfinden und okay, dann kriege ich das vorgesetzt, wo man mich in diesem SIX-Klassifikationssystem sieht und das und dann darüber hinausgehende Fragen, ob ich das für mein Geschäftsmodell als relevant erachte, ist auch dann meine eigene Entscheidung, wenn ich jetzt sage, das nehme ich noch dazu dann, oder?
Ja. So hätte ich es zumindest verstanden, ja.
Eben, genau. Und das vielleicht ist es dann auch vielleicht eher dann nochmal, wenn man sagt, das muss es hundertprozentig trennscharf sein. Vielleicht dann, also wie gesagt, mit Blick auf diese zweite Entscheidung wahrscheinlich dann eher eine eigene Einschätzung dann. Ne? Mhm. Diese Primäreinschätzung, dieses Six, wenn ich jetzt sage, Find Your Six, das macht dann wer?
Nicht also, die Unternehmen selbst. Das wird dann, da es jetzt unter der Schirmherrschaft vom ISSB ist, wahrscheinlich zukünftig vom ISSB gemacht. Vorher war es SASB Board, denke ich.
Okay.
Ja. Gut, also das heißt noch Six Lookup Tool.
Find Your Industry. Jetzt haben wir noch eine Frage, glaube ich, oder Anmerkung von dem Volker Sack.
Eine grundsätzliche Frage nochmal. Wie viele Sektoren gibt es denn insgesamt? Und richten die sich möglicherweise an möglichen Branchenindizes, der Eurostoxx, DAX oder was auch immer es dort im Einzelnen gibt, welche Familien dahinter sind? Und ich kann mich erinnern eigentlich, dass zum Beispiel im deutschen Raum die deutsche Börse die Einstufung der jeweiligen Sektoren macht, je nachdem, was dort im Einzelnen vorgeschrieben ist. Also ich weiß, auf der Stocks-Ebene haben wir, glaube ich, 18 Sektoren insgesamt. Da gibt's Metals and Mining, ja, das kenne ich. Und dann gibt's auch diese Subsektoren, das gibt es auch in gewisser Weise. Welches ist denn die Sektorklassifizierung, die dann dahinter steht? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Und vielleicht die Bitte, ich weiß jetzt nicht, wo das ist, wo man das finden kann, wo man auf der SASB-Seite vielleicht den Link dazu, dass man das vielleicht mal sich angucken kann, wie das grundsätzlich sortiert ist dann an der Stelle.
Mhm. Den Link zu dem Lookup-Tool, Rico, ich würde dich wieder das mal in den Chat vielleicht zu posten. Ich versuche mal, alle Fragen von Ihnen zusammenzukriegen, Herr Sack. Insgesamt muss man erstmal sprachlich unterscheiden, Sektoren und Industrien oder Branchen wird, das sind zwei verschiedene Ebenen in dem SIX-Klassifizierungssystem. Die erste Abkürzung, also beispielsweise EM, ist der Sektor, die zweite CO ist dann die Branche. Wie viele Sektoren es gibt, kann ich jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen, müsste ich nachgucken. Industrien oder Branchen gibt es aber 77, wenn ich mich gerade nicht irre. Und ja. Das Klassifizierungssystem dahinter ist genau das SIX-System und das steht für Sustainability Industry Classification System, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Genau. Und das unterscheidet sich von anderen Klassifizierungssystemen. Also im angelsächsischen Raum gibt es ja auch noch ein sprachlich sehr ähnliches, die SIG Codes, also Standard Industry Classification. Das wäre ein anderes Klassifizierungssystem. Was das unterscheidet, ist, dass das SIGs, also das hinten mit S für die SASB-Standards, Unternehmen nicht nach, also zumindest in der Idee, nicht nach einheitlichen Geschäftsmodellen klassifiziert, sondern nach einheitlichen nachhaltigkeitsbezogenen Chancen und Risiken. Natürlich, die Diskussion hatten wir intern auch, sind ja nicht ganz losgelöst vom Geschäftsmodell. Also ähnliche Geschäftsmodelle haben wahrscheinlich auch korrelieren auch stark mit ähnlichen nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen, aber das ist die Idee dahinter, dass zu klassifizieren nach nachhaltigkeitsbezogenen Chancen und Risiken. Die Diskussion gab es für die SASB-Überarbeitung auch beim ISSB weiter an diesem SIG-System festzuhalten oder auf ein anderes Klassifizierungssystem zu gehen, also beispielsweise die NACE-Codes wie bei den ESRS. Da wurde sich aber nach langer Diskussion dagegen entschieden, um bei dem SIG-System zu bleiben.
Also verstehe ich das richtig, dass wir dann am Ende des Tages zwei unterschiedliche, egal jetzt ob Sektor- oder Branchenklassifizierung haben werden, einmal auf der Financial-Seite und dann einmal auf der Nachhaltigkeitsseite. Denn Peergroup-Vergleiche kann ich ja dann gar nicht so richtig durchführen, wenn ich das jetzt so aus Analystensicht mal so sagen darf, dann wahrscheinlich.
Na, ich glaube. Oder ist SIGs relativ stark angelehnt an SIG? Zumindest.
Das haben wir jetzt, na wie gesagt, einheitliche Geschäftsmodelle korrelieren halt wahrscheinlich stark mit einheitlichen nachhaltigkeitsbezogenen Risiken. Wir haben jetzt keine Analyse laufen lassen, wie stark die Korrelation zwischen SIG und SIG-Codes ist. Das, also kann ich einfach nicht drauf antworten.
Ja, ja.
Weiß ich nicht, aber es wird schon Gründe haben, warum sich nicht für die SIG-Codes, sondern für SIGs-Klassifizierung entschieden wurde.
Ja.
Weil das nach Meinung vom ISSB am besten passt.
Vielleicht nur nochmal kurz zum Hintergrund. Also ich hatte die Frage auch gestellt, da gab es ja diese Standardsetzerkonferenz, wo die das auch nochmal vorgestellt haben. Also im Grunde machen die jetzt erstmal Kontinuität. Es gab vorher 77 SASB-Standards und diese Sektorklassifizierung ist die gleiche. Also meine Frage am Anfang zielte nur so ein bisschen darauf ab, wie trennscharf muss das eigentlich sein mit Blick auf eine, sagen wir mal so, eigene Einordnung oder Einordnung hinter, wenn das jetzt tatsächlich durch SASB selber passieren sollte, müssen die sich ja auch dazu Gedanken machen. Was mich jetzt gerade ein bisschen verwundert hatte, war diese Orientierung dann an den, das war ja diese Diskussion, die wir mal bei den ESRS geführt hatten, wo man sagen, das sind gleichartige Nachhaltigkeitsrisiken oder Chancen, wenn man das so, das wollte ich das verstanden gehabt. Und die hatten immer, wenn man jetzt darüber diskutiert hatte, sind es jetzt 77 oder andere, hatten sie gesagt, ja, das machen wir jetzt erstmal im Sinne von Kontinuität und schauen später nochmal drauf, wenn wir neuartige Geschäftsmodelle entdecken, dass wir dann versuchen, das nochmal, also von der Seite her gedacht, auch das ist auch eine Diskussion, die wir bei den sektorspezifischen ESRS geführt hatten, machten das jetzt eigentlich Sinn oder keinen Sinn da, ne? Und dieses Thema mal auf den Punkt zu bringen, ist das insoweit dort hinterher richtig adressiert. Aber ich kam jetzt aus der Warte heraus, nach dem, ist es denn wirklich so relevant, wenn ich jetzt sage, ich werde erstmal da, aber ich werde jetzt scheinbar dann erstmal dort damit eingeteilt und kann mir darüber hinaus noch Gedanken machen, ob ich mich da irgendwo in einem anderen Standard nochmal wiederfinde. Wobei ich jetzt das jetzt verstanden aus den Branchenaustauschen, dass man sich regelmäßig auch bei mehreren sehen würde dann, ne?
Ja, also keine Seltenheit, dass nach mehreren SASB-Standards berichtet wird, ja. Aber wie gesagt, es gibt zumindest für die Unternehmen, die hinterlegt sind und für die SASB oder ISSB, die Einteilung vorgenommen hat, einen primären SIG-Code und damit eine primäre SASB-Industrie, nach der man berichten muss. Mhm. Also einen Standard.
So, und vor diesem Hintergrund können wir vielleicht nochmal eine Einschätzung abfragen. Ist das... Ist es wünschenswert, das möglichst trennscharf zu haben? Kann man eine gewisse verzeihende Formulierung zulassen, wo man sagt, man hat so eine Möglichkeit, sei es für den externen, sei es auch für die eigene Einschätzung dort, das möglichst trennscharf zu haben dann, ne?
Ich glaube, das mit dem möglichst trennscharf kam auch so rein. Also wenn wir das jetzt weiterdenken und die SASB-Standards für die unternehmensspezifischen Informationen nach ESRS eine größere Rolle spielen sollen? Ist das vielleicht für ein Unternehmen, was nicht in der Datenbank hinterlegt ist, was kein großes börsennotiertes Unternehmen ist und noch keinen zugewiesenen primären SIG-Code hat, ist vermutlich eine trendscharfe Branchenbeschreibung zweckmäßiger als eine unscharfe Branchenbeschreibung, weil dann einfacher ist, den CSP-Standard zu identifizieren, den man heranziehen kann für die unternehmensspezifischen Informationen. Das vielleicht nur eine Idee, warum eine trendscharfe Branchenbeschreibung besser ist, wenn man schon eine macht, als eine unscharfe. Weil sonst könnten auch solche Unternehmen, die CSP-Standards für die unternehmensspezifischen ESRS-Informationen heranziehen wollen, genötigt sein oder in der Verlegenheit sein, mehr als einen CSP-Standard dafür anzuwenden, obwohl es vielleicht gar nicht nötig wäre, wenn die Branchenbeschreibung trendscharfer ausgestaltet wäre. Wie gesagt, Call Operations ist auch die Branche, wo wir noch netterweise vom VRB die Meinung aus deren Fachgremium, also wirklich von den Branchenexperten, die beschäftigen sich in ihren Fachsitzungen auch nochmal damit, da kriegen wir auch noch schriftlich die Rückmeldung. Das würden wir dann auch einarbeiten in die Stellungnahme und als flaggen als solches Feedback, was nach der Sitzung heute kam. Also, das geht dann auch nicht unter. Mit Blick auf Herrn Sack hoffe ich, dass ich die Fragen jetzt beantwortet hatte, hinreichend, oder sind da noch welche offen? Das wollte ich jetzt nicht so untergehen lassen.
Ja, vielen Dank erstmal. Das reicht so als Einstufung erstmal, wobei ja hier Metal to Mining, also zum oder dieses Thema Kohle ja doch eines der leichteren sein dürfte. Die Probleme entstehen dann gerade bei den Konglomeraten und so weiter. Also da sehe ich ja eher das Problem zukommen. Und ich kann mir auch ohne weiteres vorstellen, wir machen das ja teilweise auch von der Financial-Seite her dann, wenn das aus unserer Sicht nicht in die eine bestimmten Sektor reinpasst, für PGUP-Vergleiche, dann wird das dann einfach umklassifiziert. Also, und ich könnte mir vorstellen, dass es dann später beim Thema Nachhaltigkeit, wenn das nicht plausibel erscheint, vielleicht zu ähnlichen Dingen kommen könnte. Also ich weiß es nicht. Also es ist so ein erster Bauchansatz, muss ich aber auch wirklich, und sehr vage, das muss ich dazu sagen.
Mhm. Ja, danke. Okay, ich sehe jetzt zumindest keine weiteren Handmeldungen mehr. Vielleicht gucken wir uns erstmal noch die anderen Branchenbeschreibungen an und haben dann ein genaueres oder zumindest ein größeres Bild von den Rückmeldungen zu den Branchenbeschreibungen. Mhm. Ich würde deswegen mal weitermachen mit der nächsten Branche, und das wäre dann Metals und Mining. Auch hier wieder einmal die cleaner Version, auf der nächsten Folie die Track Changes Version. Auch hier unternehme ich mal nochmal einen Versuch, das auf Deutsch wiederzugeben. Unternehmen im Bereich Metals und Mining, und hier sehen wir, hier ist in Klammern der primäre SIG-Code angegeben, gewinnen Mineralien, produzieren Erze, schmelzen und raffinieren Metalle, stellen Metallprodukte her und bieten Dienstleistungen zur Unterstützung des Bergbaus an. Die Unternehmen produzieren metallische Erze und Konzentrate, Edelmetalle und Edelsteine, Salz, Torf und andere Mineralien. Größere Unternehmen dieser Branche sind vertikal integriert, vom Bergbau über globale Aktivitäten bis hin zum Großhandel mit Metallen an Kunden. Auch hier gibt es wieder einen Hinweis. Dieser CSP-Standard richtet sich an Unternehmen, die alle Arten von Nicht-Kohlenwasserstoffmineralien produzieren und Nicht-Eisen-Zwischen- und Endprodukte herstellen. Und auch hier wieder Hinweis, Informationen zur Kohleproduktion finden sich im CSP-Standard für den Kohlebergbau, also den wir gerade hatten. Informationen zur Eisen- und Stahlproduktion finden sich im CSP-Standard für Eisen- und Stahlproduzenten. Da kommen wir als nächstes drauf. Das ist die überarbeitete Branchenbeschreibung. Hier hätten wir nochmal die Track Changes Version. Also vieles da in dem Hinweis passiert, aber auch oben im Haupttext, würde ich es jetzt mal nennen, wurden Änderungen vorgenommen. Das lasse ich auch nochmal kurz wirken. Christian?
Also wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, war tatsächlich die Formulierung Manufacture Metal Products. Weil das kann ja alles und nichts sein. Ja, also wenn ich Metall verarbeite zu einem Produkt aus Metall, dann könnte ich das als Metal Products verstehen. Und da hätte ich tatsächlich, wenn ich jetzt an unsere Zulieferindustrien und Ähnliches denke, Da hätte ich tatsächlich durchaus ein Störgefühl. Wenn das so zu verstehen ist und dazu würde eigentlich der Kontext passen, wenn das so zu verstehen ist, dass quasi das Metall auch das Produkt ist, dann wäre ich fein damit, aber das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht explizit da draus lesen.
Also dieses Manufacture Metal Products zu unpräzise an der Stelle und sollte mehr mit Kontext und Inhalt gefüllt werden. Okay.
Ja, definitiv.
Dankeschön. Okay. Herr Sack, gleich nochmal gerne.
Wahrscheinlich sollte man unterscheiden zwischen Erstellung und Weiterverarbeitung. Ich glaube, das sind die Punkte dann an der Stelle. Ich meine, das meint Herr Fink dann. So, und
hey,
das wäre auch, so wie ich es kenne, Salzgitter war immer Ersteller von Eisen und die Weiterverarbeitung machen dann andere, der Bleche oder was auch immer, was dann aber rauskommt.
Okay. Vielen Dank, Herr Sack. Beide Kommentare beziehen sich aufs Gleiche, dann haben wir da schon mal einen Punkt identifiziert, denke ich. Vielen, vielen Dank. Ich würde damit auch gern auf die Rückmeldung eingehen. Was wir da in den Austausch schon gehört hatten, war die Rückmeldung, dass nur der aktive Bergbau erfasst werden sollte und keine Nachsorgeaktivitäten oder stillgelegte bzw. inaktive Bergwerke abgedeckt werden sollten. Was uns aufgefallen ist und was auch in der Austauschrunde aufkam, ist, dass durch die Überarbeitung der Betrieb von Steinbrüchen, also was wir auch im ESRS oder Sektor-ESRS-Kontext unter Quarrying gesehen hatten, gestrichen wurde aus dem Bereich Metals und Mining. Und wir hatten Rückmeldung auch hier zur Branchenklassifizierung. Einmal den Ruf danach, dass man noch bitte auf NACE-Codes umstellen sollte, was, wie gesagt, ob man sowas mit einer Stellungnahme reingeben will, weiß ich nicht. Ich kann nur den Hintergrund liefern, das war eine lange Diskussion beim ISSB, auch ob man auf NACE-Codes oder auf ein anderes Klassifizierungssystem umsteigen will. Und da die Entscheidung war vorgelagert vor dem CSPD, da war die einheitliche Meinung, nein, man bleibt beim Six-Code-System. Alternativ wurde gewünscht, wenn man bei den Six-Codes bleibt, dass es doch eine Überleitung in den CSPD-Standard zu NACE-Codes geben sollte. Das wären so die Rückmeldungen. Jetzt nochmal, obwohl wir schon zwei Rückmeldungen hatten, vielleicht auch im Hinblick auf die Sachen, die ich gerade noch aus den Austauschrunden berichtet habe, gibt's weitere Anmerkungen oder Rückmeldungen aus Reihen des Fachausschusses zur Branchenbeschreibung für Metals und Mining? Ich weiß zumindest auch, der erste Punkt ist, glaube ich, zumindest nicht ganz unstrittig, ob das mit reinfallen sollte oder nicht.
Ja, selbst die besondere Situation rund um deutsche Steinkohle und sowas dann, ne? Das nennen.
Würde man auch sagen, gerade Nachsorgeaktivitäten sind vielleicht auch mit Risiken verbunden. Ja, aber Herr Sack.
Ja.
Vielleicht nochmal zu dem Thema Quarrying. Ich meine, wenn man sich so einige Steinbrüche anguckt, wo Kupfer oder ähnliches abgebaut wird und wo die großen Caterpillar-Fahrzeuge fahren, dann ist doch das ganz klar auch eine Form des Bergbaus. Haken Sie da nochmal nach, warum das gestrichen worden ist? Oder wie das
wäre schon wichtig. Wir haben ja gleich die ISSB-Leute noch dabei, dann können wir die Frage nochmal aufwerfen.
Okay.
Also wenn sich das jetzt aus deren Protokoll nicht klar ersichtlich ablesen lässt an Danny Kutter, dann können wir die Frage nochmal auftischen.
Nee, das ließ sich nicht klar identifizieren, warum. Das kommt später nochmal, Quarrying kommt nochmal, haben wir gleich bei Iron and Steel Producers, glaube ich, aber mit einem May. Mhm. Das können wir im Hinterkopf behalten und ich würde mal Rico bitten für die Diskussion mit Jeff Hales nachher. Wir haben eine Tischvorlage vorbereitet, die blenden wir nachher auch ein für die Diskussion mit Jeff Hales und Greg Waters. Mhm. Da vielleicht mal drauf zu ergänzen, dass wir nochmal nach den Gründen fragen, warum Quarrying bei Metals und Mining rausgeflogen ist. Wäre vielleicht noch ein interessanter Diskussionspunkt an der Stelle. Okay. Erstmal keinen weiteren Rückmeldung, aber wie gesagt, ich mach mal weiter.
Quarrying also kommt nochmal. Vielleicht nochmal, war denn die deutsche Steinkohle mit da, weil das ist ja nicht ganz unwichtig, das war die ganzen Steinkohleaktivitäten im Ruhrgebiet, die ja verwalten. Da hatten der Thomas Schmutz und ich vor, weiß ich nicht, 2 Jahren mit dem mal gesprochen. Und da war schon klar, dass das etwas anderes ist als ein aktiver Bergbau. Wenn man jetzt sagt, man hat dort Themen, die im Zusammenhang stehen mit Stillgelegten. Waren die jetzt dabei gewesen bei diesen Austauschrunden oder?
Oh, das kann ich aus dem Kopf gar nicht sagen. Eingeladen waren sie auf jeden Fall.
Ja.
Ob die bei dem Teppich dabei waren, müsste ich mal nachgucken, aber ich arbeite hier mit einem Bildschirm, deswegen.
Also ich hätte das zumindest im Hinterkopf behalten, dass die da mal so Herausforderungen schon etwas anders gelagert sein können, als wenn ich jetzt sage, ich mache aktiven Bergbau. Aber, ja. Okay.
Hat ja auch der Rückmeldung entsprochen, die wir hier bekommen. Mhm. Also können wir da noch im Nachgang nachgucken, ob die dabei waren oder nur eingeladen. Das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen.
Nee, okay, aber dann der Punkt ist ja dann da auch noch aufgetaucht dann, ne?
Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Construction Materials wäre die nächste Branche. Auch hier wieder die erste clean Version und wieder versuche ich mich zu übersetzen. Baustoffunternehmen und hier auch wieder in Klammern der SIG-Code EMCM. Produzieren Baustoffe für den Verkauf an Bauunternehmen oder Großhändler. Dazu gehören in erster Linie Zement und Zuschlagstoffe, aber auch Glas, Kunststoffe, Dämmstoffe, Ziegel und Dachbaustoffe. Baustoffhersteller können eigene Steinbrüche betreiben, Steinsand oder Kies abbauen oder ihre Rohmineralien von unabhängigen Lieferanten beziehen. Und auch hier wieder der Hinweis, dieser SASB-Standard ist für Unternehmen bestimmt, die mineralische Baustoffe herstellen. Für Informationen zu Holzbauprodukten oder der Herstellung damit verbundener Rohstoffe siehe die SASB-Standards Bauprodukte und Einrichtungsgegenstände, Forstwirtschaft und Zellstoff- und Papierprodukte. Alle Sektoren, die nicht von der Überarbeitung betroffen sind. Okay. Auch hier nochmal die Track Changes Version. Gab es in dem Haupttext nur wenige Anpassungen, aber was wir insbesondere im Bereich of Coring sehen, ist, dass da ein Can ergänzt wurde. Das heißt, Coring kann, das aus Metals und Mining rausgestrichen wurde und in Construction Materials mit einem Can versehen wurde, kann komplett untergehen bei der SASB-Berichterstattung, weil woanders taucht Coring nicht auf. Okay, und damit können wir auch auf das...
Aber ist der Standard denn dann soweit auch ausgerichtet auf die gesamte Wertschöpfungskette dann?
Und dann müssten wir nochmal die Branchenbeschreibung gucken.
Ja, nee, nicht die Branchenbeschreibung, sondern wenn man jetzt sagt, was wird denn tatsächlich da abgefragt? Wenn ich habe jetzt ein produzierendes Unternehmen, was hier Baustoffe herstellt und ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich gehe noch in die vorgelagerte Wertschöpfungskette und so allerseits Gitter oder was hat man noch, hätten wir so einen anderen, nee, das war jetzt eine andere Industrie, aber ich hätte nochmal einen Steinbruch. Das war, glaube ich, von Carsten Beißheim, haben wir irgendwann vermittelt im Rheinland, auch nochmal interviewt. Das ist insoweit ja nochmal eine andere Art von Tätigkeit dann. Also wird das dann insoweit damit einbezogen unmittelbar, oder?
Da müssen wir die einzelnen Angaben mal reingucken. Naja. Ich kann mal an den Standard springen, wenn Sie möchten. Dann können wir mal querlesen.
Das müssen wir jetzt nicht unbedingt vielleicht alles im Detail machen, nur dass wir einfach nochmal abgleichen, was ist denn, wenn Sie das Thema schon ansprechen, sollte es ja nur noch abgedeckt sein, wenn man sagt, man hat so eine integrierte, diese Wertschöpfungskettenbetrachtung da, ne?
Ja. Genau, das ist ein neu aufgenommenes Thema in den Standard. Dazu gibt es auch eine gesonderte Konsultationsfrage zum Supply Chain Management.
Okay, gut.
Danke, Rieke. Okay. Dann auch hier Rückmeldung aus den Austauschrunden. Erstmal die Beobachtung hatte ich schon geteilt, die wir im Mitarbeiterstab getroffen haben. Der Betrieb von Steinbrüchen ist nur noch in der Branche oder für die Branche Construction Materials aufgenommen und mit einem Can versehen. Mhm. Was wir an weiteren Rückmeldungen bekommen haben, ist, dass der Anwendungsbereich zum Teil unklar ist. Also beispielsweise, ob auch Naturstein- und Gipsunternehmen erfasst werden. Da war die Vermutung ja, aber es ließ sich nicht ganz klar aus der Branchenbeschreibung beantworten. Dann gab es den Hinweis, dass der Verkauf nicht nur an Zwischenhändler erfolgt, sondern auch an Endkunden, also auch wieder hier, zum Beispiel im Bereich Naturstein und Gips. Das sollte in der Branchenbeschreibung mit aufgenommen werden. Und was als generelle Beobachtung war, ist, dass es einen starken Bezug auf Primärrohstoffe gibt, der heutzutage nicht mehr zu 100% gegeben ist. Das heißt, es werden auch sekundäre Rohstoffe, wie beispielsweise aus dem Betonrecycling genutzt. Und auch das sollte in der Branchenbeschreibung reflektiert sein. Und auch hier Rückmeldung zur Branchenklassifizierung. wieder eine zusätzliche Angabe und damit eine, am Ende eine Überleitung zu den NACE-Codes. Mhm. Also viele, liegt in der Natur der Sache, viele deutsche Unternehmen sind in der ESRS-Welt unterwegs und haben sich viel mit dem NACE-Klassifizierungssystem beschäftigt und wünschten sich dann, gerade weil das auch in der ESRS-Berichterstattung eine Rolle spielen soll, eine Überleitung zu den NACE-Codes, die auch an anderen Stellen in den ESRS halt herangezogen
werden. Ja, das ist ja eher was schon Taxonomie, ne? Wenn man jetzt sagt, dass wir dort ja auch diese Anknüpfung haben an NACE-Codes dann, ne? Ja.
Also viel im europäischen Berichtsrahmen
ja.
bezieht sich halt auf die NACE-Codes.
Ja, genau.
Also den Wunsch kann man schon nachvollziehen, wie gut man damit landet beim ISSB.
Sagen kann man das ja. Das ist ja kein
Problem. Das stimmt.
Sagen darf man das ja. So.
Okay. Ich gucke nochmal in die Runde. Ich sehe Herrn Sack und Christian noch und vielleicht auch andere. Gibt es noch Rückmeldungen zu Construction Materials? Christian schüttelt den Kopf. Okay. Dann machen wir weiter. Wir haben noch ein paar. Öl und Gas. Da hatten wir nur zu einer Branche von den vier Öl- und Gasbranchen eine Rückmeldung, und zwar zu Exploration und Production. Das ist eine etwas längere Branchenbeschreibung. Nichtsdestotrotz versuche ich es mal. Öl und Gas, Exploration und Production. Auch hier SIG-Code in Klammern. Unternehmen suchen nach, fördern oder produzieren Erdöl, hauptsächlich Rohöl und Erdgas, die den Upstream-Teil der Öl- und Gas-Wertschöpfungskette bilden. Erdöl wird definiert als ein natürlich vorkommendes Gemisch aus Kohlewasserstoffen in gasförmigem, flüssigem oder festem Zustand. Unternehmen dieser Branche erschließen Öl- und Gasvorkommen, darunter auch unkonventionelle Ressourcen wie Schieferöl oder Gas, Ölsande oder Gashydrate. Zu den Aktivitäten, die unter diesen Standard fallen, gehört die Erschließung von Onshore- und Offshore-Vorkommen. Unternehmen im Bereich Oil and Gas Exploration and Production schließen in der Regel Verträge mit der Branche Oil and Gas Services. Auch hier wieder ein Hinweis, und in den Hinweisen steckt manchmal sogar noch mehr drin als in der Branchenbeschreibung. Dieser SASB-Standard richtet sich an Unternehmen, die im Bereich der vorgelagerten Öl- und Gasaktivitäten tätig sind. Integrierte Öl- und Gasaktivitäten umfassen in der Regel die Bereiche Upstream, Midstream und Downstream und in einigen Fällen auch die Produktion von Petrochemikalien und Biokraftstoffen. Inhalte zu diesen anderen Segmenten der Öl- und Gaswertschöpfungskette finden sich in den und dann werden die drei anderen Öl- und Gasstandards genannt. Das war die cleane Version der Branchenbeschreibung. Auch hier kann ich nochmal kurz die Track Changes Version auflegen und mal kurz wirken lassen. Und dann weiter zu den Rückmeldungen gehen. Und die Rückmeldungen kommen primär von einem deutschen Unternehmen, das tatsächlich noch im Bereich Öl- und Gasförderung aktiv ist. Grundsätzlich wurde da der Branchenbeschreibung zugestimmt. Also das sollte schon so im Grunde passen für die Branche. Was aber mitgegeben wurde, war das gegebenenfalls mit dem Bohrlochbergbau zu kombinieren, da beispielsweise die Förderung von Lithium oder Wassergeothermie näher an der Öl- und Gasförderung, Bohrlöchern, als am Metals und Mining ist, wo es jetzt zu finden ist. Und was in der Branchenbeschreibung ergänzt werden sollte, wären Aktivitäten rund um Carbon Capture, also CCS, CCUS und so weiter, was sich derzeit nicht in der Branchenbeschreibung wiederfindet. Sonst gab es zu der langen Branchenbeschreibung keine Rückmeldung. Also wie gesagt, die hat so grundsätzlich gepasst für das Unternehmen. Auch das lasse ich noch mal kurz wirken und würde dann in die Runde fragen, irgendwelche Anmerkungen oder Ideen, was die Branchenbeschreibung Öl und Gas Exploration und Production angeht.
Das kann man ja zur Kenntnis nehmen dann, wenn er sagt, okay, was aus der Branche heraus dazu noch angemerkt wird dann. Ne? Ja, locker Sack.
No, aber grundsätzlich hier geht es zwar bei Bohrlochbergbau um ein Verfahren, das eingesetzt wird, ja. Aber geht es nicht am Ende des Tages um die Produkte, die man klassifizieren sollte? Also nicht weniger um die Technik. Also das wäre dann so die, bei Öl und Gas würde ich jetzt Lithium ehrlich gesagt nicht so sehen. Also wenn ich das jetzt mal aus Kapitalmarktsicht sagen dürfte. So, sondern das wäre tatsächlich eher so im Bereich Metals and Mining. Aber das ist eine Frage der Definition. Und die kommen jetzt von der technischen Seite her. Und ich käme jetzt eher von der produktorientierten Seite.
Ja. Rico?
Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, ging es dem Unternehmen darum, dass die wesentlichen Chancen und Risiken im Nachhaltigkeitsbericht dann hier eher mit der Technologie verknüpft sind, weil man zum Beispiel nicht viel Fläche braucht, dafür aber Dinge aus hoher Tiefe rausholt, als es dann am Ende mit den Produkten selber ist. Also das war der Gedanke von denen dahinter.
Ja, aber das führt eigentlich zu einem Punkt zurück, den wir am Anfang noch schon mal diskutiert hatten. Wenn man jetzt sagt, das ist so ähnlich, wie wir das bei den ESRS hatten, wo man gesagt hat, wenn das von der Art und Weise der Tätigkeit ja ziemlich ähnlich ist, dann werfen wir die in einen Topf und wenn man jetzt Volker sagt, das aus einer Analysten- oder Investorenperspektive betrachtet, dann interessiert mich eher die Information dann bezüglich des Produktes das ist ein genereller Widerspruch, glaube ich, immer noch.
Ja. Ja, da vielleicht die Diskussion hatten wir intern auch. Wir hatten auch nur zur Kenntnis nehmen können, dass das, also dieser Six-Klassifizierung der Einteilung in die Branchen nicht Geschäftsmodelle oder wirtschaftliche Aktivität zugrunde liegen sollen, sondern einheitliche Risiken oder nachhaltigkeitsbezogene Risiken und Chancen. Das hatten wir zur Kenntnis genommen, was ein bisschen verwirrend ist, wenn man sich dann die Bezeichnung der einzelnen Branchen anguckt, Metals and Mining, Oil and Gas, Exploration and Production, spiegeln die Titel ja nicht unbedingt ähnliche nachhaltigkeitsbezogene Risiken und Chancen wieder, sondern auch primär eher Geschäftsaktivitäten und Geschäftsmodelle. Ja. Also so ganz sauber ist
aber was nicht. Kann man das nicht eher dann als Anlass nehmen zu sagen, wir haben dann, weiß ich nicht, diesen Standard mit herangezogen, um unsere Aktivitäten rund um Lithiumförderung besser zu beschreiben? Das war ja, kommen wir wieder zurück zu diesem Thema Trendschärfe und was hilft mir in dem Zusammenhang weiter? Das ist aber dieses Element zu sagen, das sind gleichartige Chancen und Risiken, hilft mir ja eher in den Zusammenhängen, wo ich dann sage, da gibt es gewisse Parallelen, wo ich dann von der Chancen-Risikoprofil her eher dann bei Lithiumförderung wäre dann. Ne? Aber das wiederum produziert Daten noch, wenn Volker sagt, die dann letztendlich bezogen auf diesen Branchenstandard dann wieder doch nicht so einheitlich dann wären. Ne?
Genau, also ich denke, dass auch am Ende des Tages diese Sektorstandards, wie wir sie kennen, oder Branchenstandards, die existieren ja schon über 30, 40, 50 Jahre oder noch länger. Und die sind natürlich eher Geschäftsmodell oder produktgetrieben, keine Frage. So, warum wollen wir jetzt von der Nachhaltigkeitsseite sozusagen da ein neues Fass öffnen, was dazu führt, dass es eigentlich eher verwirrend, als dass es irgendwie hilfreich ist. Und es kann auch gut sein zu sagen, dass wenn ich Lithium im Bereich Metals and Mining habe und ich habe da wenig Fläche und dass das sogar eher positiv dann interpretiert werden könnte. Auch wenn ich da andere, wenn technologisch das jetzt anders ist, als wenn ich da jetzt Bergbau habe, wo ich riesige Löcher baue oder sogar über Tage das entsprechend abbaue. Also ich glaube, das wird dann ziemlich verwirrend für viele, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Danke, Herr Sack. Weitere Rückmeldung? Also ich sehe den Punkt auf jeden Fall, dazu muss man halt sagen, die SASB-Standards sind von Beginn an und die gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre genau auf diesem SIX-System aufgebaut. Also so ganz neu ist das nicht, dass das parallel neben anderen Klassifikationssystemen existiert. Okay. Ich sehe keine weiteren Rückmeldungen, dann vielen Dank und ich glaube, damit würde ich an Marco übergeben, der das Ganze nochmal für Processed Foods als letzte Branche durchexerziert.
Ja, genau. Zu Processed Foods, wieder zur Industry Description, hier mal deutsche Übersetzung vorgelesen. Unternehmen der Lebensmittelverarbeitungsindustrie verarbeiten und verpacken Lebensmittel wie Backwaren, Tiefkühlkost, Snacks, Fertiggerichte, Babynahrung, Tiernahrung und Gewürze. Zu den Zutaten für diese Produkte gehören in der Regel landwirtschaftliche Erzeugnisse und tierische Produkte, Gewürze, Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker. Zu den Verarbeitungsprozessen gehören Mahlen, Zerkleinern, Würzen, Kochen, Einfrieren, Fermentieren, Einmachen und Verpacken. Die Produkte werden zum direkten Verzehr oder zur Verwendung beim Kochen und bei der Zubereitung von Speisen hergestellt. Produkte für Endverbraucher werden in der Regel in Lebensmitteleinzelhandelsgeschäften und online verkauft. Die Branche beliefert auch eine Reihe von Geschäftskunden, darunter Restaurants, Cafeterias, Hotels und Fluggesellschaften. Die Branche zeichnet sich durch große und komplexe Lieferketten für Zutaten aus, da viele Unternehmen weltweit tätig sind und Zutaten aus aller Welt beziehen. Dann kommt nochmal so ein kleiner Hinweis, also als Note hier, da lese ich jetzt einfach nur den ersten Satz noch vor. Dieser CESB-Standard richtet sich an Unternehmen, die in der letzten Stufe der Wertschöpfungskette der Lebensmittelverarbeitung tätig sind. Und dann werden nochmal ein paar Hinweise gegeben, wo eventuell sich Unternehmen zu anderen Branchen oder Industrien selber beziehen können, wie beispielsweise dem Standard, der ja auch Ende des Jahres nochmal konsultiert werden soll, Fleisch, beziehungsweise versuchen wir hier Meat, Poultry und Dairy, also Fleisch, Geflügel und Milchprodukte. Und Danny, wenn du mal zur nächsten Folie gehen könntest. Und dann nochmal zur nächsten. Ich glaube, diese Track Changes Version ist gar nicht so interessant. Aber zu den Rückmeldungen, da haben wir doch schon einiges bekommen. Also teilweise gleicht sich das auch mit Rückmeldungen zu anderen Standards. Beispielsweise diese Six-Klassifizierung fehlt in der Branchenbeschreibung, wäre eine echte Hilfe. Weil es einfach fraglich ist, wann sich halt Unternehmen einen bestimmten Sektor einzuordnen hatten. Wir hatten dann zum Beispiel das Feedback, das nicht ganz so klar ist, wenn man sich diese Sektorbeschreibung mal durchliest oder Industriebeschreibung, wie dann mit Zucker umgegangen werden muss. So einerseits ist halt Zucker irgendwie ein Rohstoff, der weiterverarbeitet wird in Endprodukten. Andererseits wird er aber auch direkt an Endkunden verkauft. Und jetzt ist immer die Frage, was ist so ein Snack? Aber der ein oder andere nascht vielleicht auch gerne mal einen puren Würfelzucker. Kann sein. Und ob man sich denn da halt dann unter diesem Processed Foods Sektor sehen soll oder denn eher unter einem anderen Sektor wie dem landwirtschaftlichen Produktsektor. Deswegen ist eine gute Abgrenzung zum Landwirtschaftssektor auch wichtig. Dann war auch eine Frage, Pet Foods wird es hier irgendwie genannt. Also bei der deutschen Übersetzung hatte ich das jetzt mal als Tiernahrung oder Tierfutter genannt. Da sollte halt noch besser abgegrenzt sein, ob das jetzt Pets sind, ja Haustiere, aber trotzdem wäre nochmal dankbar, ob damit jetzt auch Futtermittel gemeint sind, beziehungsweise Feed oder halt nicht, oder wo da irgendwie die Abgrenzung mal ist. Denn war auch ganz interessant bei der Sektorbeschreibung, bei den Inputs wird halt Seasoning als Beispiel genannt. Besserer Begriff wäre im internationalen Kontext halt von Diamonds. Das war jetzt wirklich ein sehr sektorspezifisches Feedback. Dann kann ich auch nichts viel zu sagen, muss ich so hinnehmen, dass das halt die gesetzten Begriffe sind. Aber ein anderer ganz interessanter Input oder Rückmeldung war noch, bei den Inputs wären Enhancers genannt. Also bei der deutschen Übersetzung hatte ich das jetzt hier genannt als Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker. Und da war halt das Industriefeedback. Diese Geschmacksverstärker werden im Sektor normalerweise unter Zusatzstoffe genommen. Also Enhancers gehören irgendwie zu den Inputs. Typischerweise das ist ja auch Additives irgendwie und daher sollte sowas nicht extra aufgeführt werden. Dann gab es dann noch diesen Hinweis bei der Sektorbeschreibung, dass das komplexe Lieferketten sind, dass da weltweit miteinander agiert wird, was soweit auch stimmt. Aber dann kam hier mal das Feedback von einem Biohändler. So, schon grundsätzlich, aber gerade im Bio-Kontext ist ja durchaus ein Verkaufsargument, dass man ja gerade lokale Produkte verkauft. Und da wäre so ein Hinweis vielleicht auch gar nicht schlecht. Und dann bei den Hinweisen ganz hinten gab es ja nochmal diesen Satz, dass der CESB sich an Unternehmen wendet, die in der letzten Stufe der Wertschöpfungskette stehen, in der Lebensmittelverarbeitung. Das war aber unter den Notes oder unter den Hinweis. Und der wurde halt unter den Teilnehmenden bei der Feedbackrunde so essentiell gesehen, dieser Satz, dass der weiter im Hauptteil der Sektorbeschreibung stehen sollte, damit sofort klar ist, okay, vielleicht jemand, der wirklich nur Zusatzstoffe oder halt gewisse Potenzien der Ressourcen irgendwie dazu macht, dass der nicht darunter fällt, sondern dann wahrscheinlich eher unter Landwirtschaft. Und dass es eher auf die Produkte ankommen, die wirklich ganz hinten in der Wertschöpfungskette stehen, womit man dann diese Würfelzucker-Diskussion wahrscheinlich auch beantworten kann. Nein, Würfelzucker fällt halt nicht unter Processed Foods. Ja. Sonst, vielleicht, Danny, du kannst da nochmal zwei Folien vorher nochmal zu der allgemeinen Sektorbeschreibung. Der wichtigste Punkt kommt eigentlich dann später nochmal bei einer zweiten Feedbackrunde zu den KPIs, aber das wäre jetzt erstmal das Feedback zu der Industry Description, wo wir bisher nur Feedback bekommen haben zu den KPIs halt noch nicht, deswegen nochmal eine zweite Feedbackrunde. Also es ist auch schade, Lula an sich jetzt nicht unter den Teilnehmenden, also sagen wir unter der Milchindustrie, da gibt es sicherlich auch ähnliche Abgrenzungsprobleme. Ist jetzt Milchprodukt, ist wahrscheinlich eher ein Rohstoff zur Weiterverarbeitung, beispielsweise Joghurt wird aber auch direkt am Endkunden verkauft. Wie muss man sich hier einsortieren? Generell kam nochmal als Feedback, dass es ein bisschen schade ist, dass diese anderen Sektoren, die Sektorbeschreibungen oder die überarbeiteten Sektorbeschreibungen dann vom ISSB noch nicht da sind. Also wie sieht denn der zukünftige Agriculture Product Sektor aus? Wie sieht denn der zukünftige Meat, Poultry und Dairy Sektor aus? Dass man da vielleicht die Abgrenzungsthematiken in einer späteren Konsultation nochmal aufgreift.
Da können wir die Wichtigkeit ja schon mal zumindest herausstreichen dann.
Ja, genau. Ja, Herr Sack.
Also aus Börsensicht wäre eine Nestle und eine Südzucker, würden beide hier drunter fallen. Die gehören in die Branche Nahrungsmittel rein. Und ich teile den Ansatz, es macht so eine Sektorklassifizierung nur Sinn, wenn sie auch komplett, nicht nur auf wenige Sektoren, wie jetzt hier vorgestellt gemacht wird, sondern eigentlich ein gesamtes Konstrukt vorliegt, dass man das auch vernünftig einheitlich konsistent einschätzen kann, auch in gewisser Weise. So ist das so ein bisschen losgelöst halt, ne? Das nur als grundsätzliche Anmerkung.
Ja, Danny, dann würde ich sagen.
Machen wir weiter. Okay. Vielen Dank, Marco. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir dann auch durch mit dem Feedback zu den Branchenbeschreibungen. Genau. Ich würde nochmal, wir haben jetzt die gesehen zu Processed Foods, Oil and Gas Exploration and Production, Construction Materials, Metals and Mining und Coal Operations. Das waren nicht alle. Wie gesagt, es gibt noch Iron and Steel Producers, die drei anderen Branchen im Sektor oder im Öl- und Gasbereich. Die haben wir jetzt nicht aufgelegt, dazu gab es auch kein Feedback in den Austauschrunden. Besteht noch Interesse oder Bedarf beim Fachausschuss, sich auch die nochmal kurz anzugucken? Dann könnte ich anbieten, dass wir nochmal in den CESBD reinspringen. Ansonsten würde ich jetzt wahrscheinlich zu dem Teil, der am kritischsten ist, gehen, nämlich zu den Metriken und technischen Protokollen.
Nochmal kurz, also kurze Rückfrage. Also wir haben zu allen jetzt Gesprächsrunden geführt. Ich meine, ich würde jetzt mal vermuten, Iron and Steel Producers gibt's ja noch in Deutschland. Öl und Gas wahrscheinlich auf den hintergelagerten Wertschöpfungs-, also das wäre ja praktisch dann nach der Exploration, dass wir da auch noch was haben. Da gab's jetzt also kein Feedback dazu dann.
Iron and Steel Producers waren relativ viele da. Da gab's ja kein Feedback zur Branchenbeschreibung. Das heißt, die wurde so
aufgenickt.
Ja. Öl und Gas war noch, wie nennen sie sich so schön, Europas größter Gas-Midstream-Anbieter dabei.
Ja.
Da gab es aber auch kein Feedback zu Öl und Gas Midstream.
Okay,
gut. Öl und Gas Refining and Marketing und Services waren keine Teilnehmer dabei.
Okay.
Da hatten wir kein Unternehmen gefunden, was mit uns über die CESBD-Standards sprechen wollte. Okay.
Gut.
Dann springen wir zu den Metriken und technischen Protokollen und dem Feedback. Auch das ist so aufgebaut, die nächsten Slides nach Themen, die in den CESBD-Standards auftauchen. Also das erste Thema, was in jedem Standard kommt, ist Treibhausgasemissionen. Und unter den Themen haben wir hier immer eine Übersicht über alle CESBD-Standards hinweg, also über alle neuen, die jetzt überarbeitet werden. Welche Metriken finden sich denn zu dem Thema Treibhausgasemissionen? Dann abgetragen auf der rechten Seite, welche Metrik sich in welchem Standard wiederfindet. Und ganz links in der Legende, das Rote Kreuz heißt, es gab in den Austausch schon kein Feedback zu der Metrik. Der grüne Haken heißt, wir haben Feedback zu den einzelnen Metriken bekommen. Was wir im Folgenden dann sehen werden, sind wieder, wie bei den Branchenbeschreibungen, nur die Folien zu den Metriken, wo wir Feedback zu bekommen haben, weil die anderen salopp formuliert, also durchgegangen sind in den Austauschrunden. Also es gab kein Feedback dazu. Deswegen aber immer eine Übersicht, bevor wir in jedes Thema zu den Metriken und technischen Protokollen einsteigen, eine Übersicht zu allen Metriken, die es gibt. Falls im Fachausschuss noch Bedarf besteht oder Interesse an der einen oder anderen Metrik, wo wir kein Feedback zu hatten, da nochmal reinzugucken. Dann gern immer einfach die Hand heben bei diesen Übersichtsfolien, dann springen wir rein in den Exposure Draft. Okay. Treibhausgasemissionen nochmal ein spezielles Thema insofern, dass die erste Metrik, also Gross Scope 1 Emissions and Percentage Subject to Emission Limiting Regulations und die vierte Metrik, wo noch Methan ergänzt ist, grundsätzlich die gleiche Metrik sind, nur dass die vierte Metrik, wo wir Feedback zu haben, im Bereich Öl und Gas ist, weil es da mehr Anforderungen gibt und die erste Metrik halt in den anderen Industrien und ein bisschen generischer gehalten ist als die vierte. Wir hatten das Feedback nur in einem spezifischen Öl- und Gas-Kontext, deswegen haben wir das hier getrennt aufgeführt, um zu zeigen, zu der in Anführungszeichen normalen Scope 1 Metrik gab es keine Rückmeldung, die sind so wieder salopp formuliert durchgegangen. Okay. Dann springen wir auch rein und fangen an mit der Metrik zu den Scope 1 Methanemissionen. Die ist neu in die Standards eingekommen. Nicht in alle Standards, sondern nur in Coal Operations, Öl und Gas Exploration und Production und Öl und Gas Midstream. In den anderen Standards gibt es keine Metrik zu Methanemissionen. Was wir aus den Austauschrunden mitgenommen haben, und links ist halt das technische Protokoll oder die relevanten Auszüge zum Feedback nochmal abgebildet. Was wir mitgenommen haben aus den Austauschrunden ist, dass die Metrik zu Methanemissionen grundsätzlich begrüßt und auch als zweckmäßig erachtet wird. Weil das ein Thema ist, beispielsweise oder Methanemissionen ein Thema sind für Unternehmen im Bereich Coal Operations oder Öl und Gas. Ich hatte aber auch gestern das Feedback von Lothar, und ich weiß nicht, ob er mit in der Runde ist, ich sehe es nicht, mitgenommen, dass es da insbesondere auf der operationellen Ebene, also wenn es ums Thema Messen von Methanemissionen geht, noch keine etablierte Herangehensweise gibt und das problematisch ist und man sowas dann vielleicht nicht mit dem Standard aufnehmen sollte. Okay, also grundsätzlich zweckmäßig zumindest in Austauschrunden erachtet, was wir für den Bereich Öl und Gas haben, was nicht bei Coal Operations kam, sondern nur bei Öl und Gas, ist, dass der Verweis auf OGMP 2.0 als kritisch betrachtet wurde. Warum wurde der als kritisch betrachtet? Da gab es das Feedback, dass das eine private Organisation ist und die Frage ist, ob der Verweis oder die Referenz auf eine private Organisation oder einen privaten Standard in einem Standard geeignet ist, mit dem Hinweis, dass die Nachhaltigkeitsziele auch ohne eine OGMP-Zertifizierung erreicht werden könnten. Im Nachsatz dann auch die Frage, ob denn eine fehlende OGMP-Zertifizierung quasi als Malus in der Berichterstattung betrachtet werden würde. Okay, ich lasse das nochmal kurz wirken, vielleicht links auch insbesondere das technische Protokoll zu der Metrik und würde dann nochmal in die Fachausschussrunde fragen, gibt es Rückmeldungen zu der Metrik für die Methanemissionen und vielleicht auch Rückmeldungen zum Feedback, was wir erhalten hatten in den Austauschrunden. Und wie gesagt, wenn Lothar im Meeting ist, kann er auch gerne nochmal kurz zusammenfassen seine Anmerkung zu Punkt 1, also dass das also in den Austausch schon grundsätzlich als zweckmäßig betrachtet wurde, aber vielleicht doch nicht mit in den Standard sollte.
Vielleicht kann man das noch offline nehmen, dann das Gespräch suchen, weil die sind ja in der schon relativ nah dran an dem, was hier passiert, nochmal ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, bezüglich der Relevanz. Also dieses Störgefühl kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite gibt es ja dann diesen Wunsch nach Interoperability mit allen möglichen Sachen, dass man der Sache nochmal, wir können die Frage auch nochmal stellen, glaube ich, hier mit Jeff Hales.
Die haben wir zumindest notiert in der Tischvorlage.
Ja.
Okay. Ich sehe jetzt keine Rückmeldung aus rein des Fachausschusses. Damit würde ich dann zur zweiten Metrik gehen, zu der wir Rückmeldung bekommen haben. Das wären die Scope 1 Emissionen, der Anteil von Methan und der Anteil der Emissionsbeschränkung unterliegt. Auch hier wieder links Metrik abgebildet, beziehungsweise das technische Protokoll. Was wir hier an Rückmeldung bekommen hatten, war zum einen, und das kommt an mehreren Stellen für Metriken oder technische Protokolle in den CSP-Standards, dass Unternehmen, die das lesen, sich einen Hinweis auf die Wesentlichkeit einzelner Angaben wünschen würden. Also was hier explizit genannt wurde, und wie gesagt später andere Beispiele, ist, dass wie Begriffe wie Equipment at Well Sites, und das kommt an den anderen Öl- und Gasstandards mit Equipment at anderen Sachen, auch wieder vor, oder Vehicles used for product and personal transport, dass sie weit gefasst sind und dass ohne einen Verweis auf die Wesentlichkeit der Angaben, also was da zu berichten ist, Firmen sich genötigt sehen könnten, sehr granular zu berichten. Also über jedes noch so kleine Fahrzeug und auch über noch so jedes kleine Teil an Equipment. Dann gab es eine weitere Frage, das hatte sich bezogen auf die Ausführung zu Vehicles used for product and personal transport. Hier sollte klargestellt werden, wer die Emissionen ab wann übernimmt. Also da gab es den Hinweis, dass die Fahrzeuge oft gemietet sind. Wann ist denn der Risikoübergang, in Klammern für die Emissionen, die daraus entstehen, und geht die Emission auf denjenigen über, der das Produkt erzeugt, oder bleibt sie bei dem Fahrzeugeigentümer, nicht bei dem Fahrzeugbesitzer? Das ist ja kein neues Thema, also Thema Miete, Leasing, Umgang mit Emissionen. Zu der Rückmeldung hatten wir mal nachgeguckt, in der Angabepflicht, in dem CESBI-Standard wird verwiesen auf IFRS S2, Paragraph 29a, das findet sich hier auch links unter 1.1. Und in IFRS 2, Paragraph 29a, wird verwiesen auf das GHG-Protokoll. Also eigentlich sollte das, zumindest meinem Verständnis nach, dem Greenhouse-Gas-Protokoll damit geklärt sein, wann Risikoübergang für Emissionen entsteht.
Aber das wird das dann, mehr. Wird das noch, GHG-Überarbeitung nochmal thematisiert dann, oder? Wir hatten ja mal aufgelegt, ganz am Anfang, gestern, glaube ich, diesen Stand der Initiativen.
Bei der CSB-Überarbeitung wurde das nicht thematisiert, ne?
Das weiß ich ja. Nur die Frage, ob dann der Referenzpunkt da auch fix bleibt.
Ja, das sehen wir ja noch nicht. Das wissen wir nicht, ne? Das kann ich nicht beantworten, weil das noch nicht verstanden hat. Irgendwelche Eindrücke zu den Scope 1 Emissionen und vielleicht auch zu den Rückmeldungen, die wir bekommen haben?
Deckt sich das denn mit dem Leasing-Ansatz von den ESRS?
Müssen wir nochmal im Detail reingucken, ob das wirklich deckungsgleich ist. Soweit ich weiß, wird ja in den ESRS auch aufs Greenhouse-Gas-Protokoll verwiesen an den Stellen.
Wollte ich nochmal abprüfen.
Wie gesagt, die Referenzkette ist hier aus CESB-Standard zu IFRS S2 29a, aus IFRS 29a zum Greenhouse-Gas-Protokoll. Und ich bin der Meinung, dass in ESRS auch aus Greenhouse-Gas-Protokoll verwiesen wird. Damit grundsätzlich ja, ohne nicht davon
auszugehen, dass gut.
Unterschiede bestehen. Ja. Irgendwelche Ideen, Rückmeldungen aus Reihen des Fachausschusses? Dann gerne jetzt.
Also vielleicht aus dem praktischen Gesichtspunkt heraus, natürlich muss ich auch die Emissionen von irgendwelchem Equipment, was ich einsetze, unter Scope 1 berichten. Das ist eigentlich, also ich sehe tatsächlich da keinen Widerspruch gegen irgendwas, was im Greenhouse-Gas-Protokoll steht oder in den ESRS. Das wäre eher konstruiert. Aber die Frage, könnte man daraus was konstruieren?
Ich glaube, das Beispiel, das war jetzt nicht für die Metrik, sondern für die nächste, das mir zumindest im Gedächtnis geblieben ist, dass man sonst auch die Emissionen, also wir sprechen jetzt von einem Öl- und Gas-Exploration-Production-Unternehmen beispielsweise, mit einem 4x4 Meter großen Bohrloch, wo Rasen gemäht werden muss. Und die Frage war, ob die Emissionen von dem Rasenmäher, der dafür angeschmissen wird, auch reingerechnet werden müssen. Das war das mehr oder minder konstruierte Beispiel aus der Austauschrunde.
Also wenn es ein Rasenmäher ist, dann ist es Scope 1. Wenn jemand anders für mich den Rasen mäht, ist es Scope 3. Ja, aber die sind drin, grundsätzlich. Okay, es sei denn, das Ganze findet in einem öffentlichen Park statt und die Emissionen sind nicht mir, sondern, keine Ahnung, der entsprechenden Stadtgemeinde zuzurechnen, weil die den Rasen mähen lässt.
Also ich hoffe nicht, dass das Bohrloch im öffentlichen
ein Bohrloch findest du nicht in einem öffentlichen Park, einen alten Bergbauschacht vielleicht schon, irgendwo in Essen oder im Ruhrpott.
Ich glaube, das übergeordnete Thema, was der Kommentar kam von jemandem, von dem mehrere solcher Kommentare kommen, die kamen aber auch an anderen Stellen, ist, dass wenn Unternehmen, die vielleicht auch noch keine Berührungspunkte mit den SASB-Standards bisher hatten und sich jetzt damit beschäftigen, weil über die ESRS das relevant werden könnte, sie kommen halt aus dem ESRS-Regime, lesen jetzt SASB-Standards für unternehmensspezifische Informationen, gucken da rein und finden nirgendwo in den SASB-Standards einen Hinweis auf die Wesentlichkeit der zu berichtenden Informationen. Viele dieser Punkte, die aufgeworfen wurden, wurde auch gesagt, dass es zu heilen wäre mit dem Hinweis auf einen Wesentlichkeitsfilter in der Berichterstattung, der sich so nicht in den SASB-Standards bisher wiederfindet. In Klammern wahrscheinlich, weil die Überarbeitung unter der Prämisse erfolgt ist, dass es zusammen mit S1 und S2 angewendet wird. Was aber für die ESRS-Berichterstatter, die das nur für unternehmensspezifische Informationen nutzen, nicht der Fall wäre oder nicht relevant wäre. Also ich glaube, der Wunsch, der hier rauskommt und auch an späteren Stellen aus den Austauschrunden ist, bitte in die SASB-Standards einen Hinweis auf die Wesentlichkeit der zu berichtenden Informationen mit aufnehmen. Vielleicht in dem Vorwort zu den einzelnen SASB-Standards, da steht relativ viel zur Interaktion auch und zur Bedeutung des SASB-Standards, ob man sowas mit aufnehmen könnte. Ich glaube, das würde viele solcher Rückmeldungen heilen. Frage ist, ob aus Reihen des Fachausschusses irgendwas dagegen spricht, sowas mit aufzunehmen. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das auch ein Punkt, den wir nachher für die Diskussion mit Jeff Hales nochmal vorbereitet hätten. Okay, ich sehe jetzt erstmal keine Wortmeldung mehr und würde dann weitermachen mit den Metriken zu Treibhausgasemissionen. Die nächste sind Scope 1 Emissionen aus Abfackeln, sonstiger Verbrennung, Entlüftungsemissionen und diffusen Emissionen. Auch hier wieder links die Metrik und technische Protokoll abgebildet. Was hatten wir hier an Rückmeldungen bekommen? Das hatte sich einmal auf den Teil sonstige Verbrennung bezogen, also Other Combustion, weil diese Definition oder das Begriffsverständnis zu weit gefasst wäre und genauer definiert werden sollte. Hier haben wir wieder, wie bei den Branchenbeschreibungen, eine Definition über Include, also über Beispiele. Hier auch die Frage, ist diese Aufzählung abschließend? Kann sie ergänzt werden? Und was wir auch hier hatten, und hier kommt genau dieses Beispiel mit dem Rasenmäher, auch hier wäre ein Hinweis auf die Wesentlichkeit der zu berichtenden Informationen von dem oder den Unternehmen gewünscht. Auch das lasse ich nochmal kurz wirken und würde dann den Fachausschuss nochmal bitten, eine kurze Einschätzung dazu abzugeben. Irgendwelche Anmerkungen? Okay, scheint nicht der Fall zu sein, dann würde ich zum nächsten Thema springen. Das wäre Luftqualität nach den Treibhausgasemissionen. Hier gibt es über alle Tests, die Standards, die überarbeitet werden, zwei Metriken. Zu einer Metrik hatten wir Rückmeldung, zu der anderen Metrik gab es keine Rückmeldung. Das war aber auch eine sehr spezielle Metrik für den Bereich Refining and Marketing im Bereich Öl und Gas. Die erste Metrik, zu der wir Rückmeldung bekommen haben, und das ist jetzt ein bisschen mehr, wären die Luftschadstoffemissionen von Stickstoffoxiden, wenn ich jetzt mit den chemischen Verbindungen nicht durcheinander komme, ohne Stickstoffmonoxid, Schwefeloxiden, persistenten organischen Schadstoffen, flüchtigen organischen Verbindungen und gefährlichen Luftschadstoffen sowie Feinstaub. Hier hatten wir aus verschiedenen Branchen, also wie gesagt, diese Metrik findet sich in verschiedenen CESPI-Standards, deswegen hatten wir hier auch aus relativ vielen Branchen Rückmeldungen bekommen. Aus dem Bereich Construction Materials kam die Rückmeldung, dass es für die Unternehmen zumindest fraglich ist, ob persistente organische Schadstoffe, also Persistent Organic Pollutants, wie Dioxine und Furane, für die Branche wirklich relevant sind und dass man sich doch in den CESPI-Standards bitte an den Leitlinien der Global Cement and Concrete Association orientieren sollte. Dazu gibt es gleich noch einen Nachtrag. Links ist das abgebildet, die Vorgabe unter Punkt 4. Aus dem Bereich Iron and Steel gab es bezogen auf die gefährlichen Luftschadstoffe, also Hazardous Air Pollutants, was unten unter 6 aufgeführt ist. Ähnlich wie auf der Folie davor, die Rückfrage, also es fängt halt an mit HAPS, Include und so weiter, ob diese Beispiele, die da angeführt werden, zum einen verpflichtend sind und zum anderen, ob die Beispielliste abschließend ist, beziehungsweise ob weitere angegeben werden können oder die halt, ja, wie gesagt, abschließend ist. Und aus dem Bereich Oil and Gas Exploration and Production gab es die Rückmeldung, dass bei unbedenklichen Luftmessungen in der Praxis nicht jedes Jahr die Luftqualität gemessen wird. Und die Frage dann, ob dann eine jährliche Messung, wie von den CESPI-Standards vorgeschrieben, sinnvoll ist. Okay. Die erste Rückmeldung, wie gesagt, aus dem Bereich Construction Materials. Die Frage, ob Dioxine und Furane wirklich für die Branche relevant sind und dass man sich doch an den GCCA-Leitlinien orientieren sollte. Da hatten wir nochmal kurz nachgeguckt. Und sind mal in diese GCCA-Leitlinien reingegangen. Und was wir da, also das sind jetzt nur Snippets daraus, was wir da gefunden haben, ist, dass zum einen bei den Cement Best Practices and Reporting schon als Key Performance Indicators ganz unten hier zum Beispiel Dioxine und Furane genannt werden. Und auch unter den GCCA-Leitlinien für Monitoring and Reporting of Emissions from Cement Manufacturing schon eingegangen wird auf genau die Dioxine und Furane, was hier unter dem letzten Punkt, und ich versuche es gar nicht erst auszusprechen, polyorinated, dibenzo und so weiter, dass die chemische oder die chemische Bezeichnung für genau diese Punkte, das findet sich nämlich auch in dem CESPI-Standard unter 4.1 in Klammern nach Dioxin und Furan wieder. Also wenn wir sagen, diese Rückmeldung konnten wir dann im Nachgang nicht so ganz einordnen. Denn auch wenn die GCCA-Leitlinien in CESPI-Standards nicht genannt werden, ist das schon relativ, oder geht in eine ähnliche Richtung wie in den Leitlinien der GCCA, weil auch hier Dioxine und Furane an mehreren Stellen zum einen sogar als Key Performance Indicators genannt werden. Das vielleicht zur Einordnung für den Fachausschuss zu der Rückmeldung aus der Construction Materials Branche. Und das wäre auch das Feedback zur Luftqualität bzw. zu der einen Metrik Luftqualität, die wir aus den Austauschrunden bekommen haben. Deshalb nach dem ganzen Vorwort auch hier die Frage an den Fachausschuss, gibt es irgendwelche Rückmeldungen zu der Metrik Luftschadstoffemissionen und oder zu den Rückmeldungen, die wir aus den Austauschrunden bekommen? Rico?
Ja, ich habe noch eine Ergänzung, die wir, ich glaube, gestern Nachmittag schriftlich bekommen haben von einem Unternehmen aus der Zementbranche. Im Rahmen der Luftqualität muss neuerdings auch angegeben werden, Partikelgrößen kleiner 2,5 Mikrometer, wenn die ausgestoßen werden, sowie Partikelgrößen kleiner 10 Mikrometer. Und die meinten, kleiner 10 ist in Ordnung, kleiner 2,5 wird bei denen aber in der Regel nicht erfasst in der Branche. Und sie wären deswegen auch dagegen, dass es künftig anzugeben wäre. Das nur als Ergänzung.
Weil unter CESPI auch kleiner als 2,5 Mikrometer anzugeben war.
Ja. Okay.
Danke, Rico. Ich frage trotzdem nochmal in die Runde vom Fachausschuss. Gibt es zu der Metrik Luftschadstoffemissionen irgendwelche Eindrücke, Ideen oder Rückmeldungen?
Ist es denn jetzt so, dass wir dann doch was je nach Branche unterschiedliche sinnvolle haben oder nicht? Das ist ja so ein bisschen der Ansatz bei dem gesamten SASB-Produkt, dass man gesagt hat, wir ziehen das, versuchen das mit einheitlichen Metriken durch die Sektorstandards durchzuziehen, wo wir auch eigentlich unter Umständen das Argument verwenden können, wenn die alle so gleich sind, warum schreibt das dann nicht in einen Themenstandard rein? Zu
die letzte Frage, weil die keinen haben. Auf die erste Frage. Aber ich glaube, das ist auf der, also ISSB oder SASB Seite der Charme, das über genau solche Definitionen über Include zu machen. Denn zum Beispiel, was wir unter 6 finden, HAPS include gases such as carbon monoxide und so weiter, das findet sich in allen Branchen wieder.
Meine ich ja, genau. Ja. Wenn man das insoweit. Der Punkt ist ja dabei, wenn wir jetzt sagen, kriegen wir jetzt hier Feedback, zum Beispiel beim Thema Luftqualität, die darauf hindeuten, dass das da verschiedene Metriken das besser abbilden würden dann, ne? Aber das ist ja, ich habe das mit dem GCCA immer noch, ehrlich gesagt, noch nicht ganz verstanden, was die einem dann jetzt damit anbieten wollen dann. Also es ist ein etablierter Standard, den sie schon haben, der das vielleicht besser abbildet, so hört sich das ja an, ne?
Na, die Rückmeldung war, dass sie hatten sich an aufgehangen an der Angabe, die hier unter 4 ist.
Mhm.
Also 4.1 die Persistent Organic Pollutants und dann 4.1 dass diese POPs in kurz Dioxine und Furane umfassen.
Mhm.
Und da hieß es, wir wissen nicht, ob das für unsere Branche wirklich relevant ist, Dioxine und Furane. Und der nächste Punkt war, man sollte sich doch eher an den GCCA-Leitlinien orientieren.
Ja, meine ich ja.
Ja, genau. Mhm. Aber da steht halt auch drin, dass über Dioxine und Furane zu berichten ist.
Aber ich meine, was ja dahinter steht, ist ja dieses zu sagen, okay, wir sind dann doch irgendwie anders und bitte nehmt doch das, was wir schon in den Branchen jeweils entwickelt haben, um das vielleicht besser abzubilden. Es steht im Grunde so ein bisschen Widerspruch zu dem Konzept, wir nehmen überall das Gleiche dann, ne? Ja.
Ja, also das hat zum einen den Punkt, was wir auch für unter dem Schlagwort oder schon bei den konzeptionellen Fragen geklärt haben, dass man doch auf etablierte Brancheninitiativen auch zurückgreifen sollte, also beispielsweise IPCA im Öl- und Gasbereich, da wären
ja
GCCA-Leitlinien wahrscheinlich im Bereich
ja
in der Branche hier ein Portal
ja
dazu. Aber nochmal, die Angabe ist gleich, weil halt viel bei den Definitionen so gearbeitet wird, XY include und dann kommt eine Beispielauflistung. Das findet sich dann in allen Branchen wieder. Das kann man ja dann auf seine Branche anpassen und selbst wenn da jetzt ein Verweis auf diese GCCA-Leitlinien wäre, wären Dioxine und Furane immer noch was, womit sich das Unternehmen aus Construction Materials beschäftigen müsste, weil auch in den Leitlinien wären Dioxine und Furane als Key Performance Indicators.
Aber ich meine, wenn wir es kommentieren, dann können ja zwei Richtungen gehen. Das einerseits sagen, gute Idee, das gleich zu machen, oder wir sagen, vielleicht doch keine so gute Idee und wenn, oder ergänzt zumindest noch was aus diesem GCCA rauskommt. Oder wir sagen, mach nur GCCA so ungefähr und lass das mal mit dem Einheitlichen ungefähr sein. Ne?
Also ich glaube mit dem, und Rico, danke für deine Geduld, du kannst gleich.
Mhm.
Ich glaube, wie gesagt, es hat ja auch einen Charme, das gleich über die verschiedenen Branchen zu machen.
Mit ja, wir müssen es nur den Charme sehe ich ja. Die Frage ist nur, wie wir es dann aus dem Feedback her einordnen würden. Also das wäre eine Ergänzung, oder wenn ich jetzt mal GCCA so heranziehe dann, oder?
Das wäre auch meine Idee gewesen, nachdem ich das Feedback verarbeitet hatte quasi, dass man einfach da den, wo es passt, also zum Beispiel Öl und Gas auf Ypica oder hier Construction Materials auf GCCA-Leitlinien, dass man da noch einen Hinweis gibt, dass danach oder in Anlehnung danach zu berichten ist. Gut. Das würde das heilen, ohne dass man jetzt sagen muss, okay, wir zum Beispiel diesen Punkt 4.1, dass die in oder 6.1 unten include, dass man das für jede Branche einzeln anpassen muss, weil dann hat man überall unterschiedliche Beispiele, okay, aber die müssen ja dann auch nicht immer treffend sein oder alle umfassend. Da macht man, glaube ich, neue Baustellen auf, die man auch nicht haben will als Standardsetzer. Ne?
Okay.
Danke, Rico. Jetzt kannst du.
Ja, danke, genau. Wenn du eine Folie nochmal zurückgehst, das passt vielleicht ganz gut zur Frage. Also teilweise machen die ja schon eine Anpassung über die Industrien hinweg. Stimmt, also hier zum Beispiel steht in Klammern, wenn Sie hier auf die einzelnen Metriken gucken, dann zum Beispiel ohne 3 oder ohne 3 und 5, sodass bestimmte Angabepflichten rausgenommen werden. Das, was wir jetzt diskutiert haben, sind ja die Persistent Organic Pollutants, also die 3, die bei Metals and Mining zum Beispiel, bei Iron and Steel und auch bei noch anderen schon rausgenommen sind. Construction Materials ist tatsächlich die einzige Industrie, wo es nicht rausgenommen ist, wenn ich es hier richtig sehe. Und dort scheint es aber in Branchenkonventionen auch zu sein, sonst wäre es ja in diesem anderen Framework auch nicht drin.
Okay.
Ja, das nur als Ergänzung.
Richtig, ja. Das wird richtig über diese Anpassung, dass vielleicht unterschiedliche Namen haben, wo einzelne Sachen rausgenommen werden, ist die Branchenanpassung, das stimmt, ja. Was jetzt nicht heißen muss, dass in den 77-9 Standards, die wir noch haben, nicht auch noch die gleiche Metrik drin ist. Wir betrachten jetzt hier nur die 9, wo da Construction Materials das einzige ist. Müsste man vielleicht nochmal nachgucken, wenn man die Stellungnahme schreibt, ob sich die Metrik mit 3 und 5 nicht auch noch in einer der anderen über 60 Industrien wiederfindet. Danke, Rico. Wichtiger Hinweis, das stimmt, ist natürlich nicht in allen 9 drin. Okay. Weitere Anmerkung? Sonst den Punkt von der Landfirmen habe ich mitgenommen. Okay, dann würde ich zum nächsten Thema springen. Das wäre Energiemanagement. Hier hatten wir nur eine Metrik über alle Standards, also alle heißt dann 4 Standards, Processed Foods, Metals and Mining, Construction Materials und Iron and Steel Producers. Da gab es eine Rückmeldung zu, aber die Rückmeldung kam eher aus dem DSC-Mitarbeiterstab, als wir die Präsentationen oder die Austausch schon vorbereitet haben, nämlich dass für Metals und Mining eine Angabepflicht zum Verbrauch von Erdgas aufgenommen werden sollte. Das findet sich im Titel der Kennzahl für Metals und Mining, wie auch in der Basis for Conclusion der Ausführung, dass das ergänzt werden sollte zum Verbrauch von Erdgas. Wo wir es leider nicht finden, ist in dem technischen Protokoll zu der Metrik. Also hier steht die Angabepflicht zum Verbrauch von Erdgas vergessen mit aufzunehmen. Das wäre wahrscheinlich so ein, vermutlich, wir sehen das durch die Ausführung der Basis for Conclusion als redaktionelles Versehen, was man einfach mitgeben könnte. Wenn das angegeben werden soll, laut Titel und Basis for Conclusion, sollte man auch die Ausführungen im technischen Protokoll mit aufnehmen. Das war die einzige Rückmeldung, die wir zum Gesamtenergieverbrauch, Verbrauch von zugekauftem Strom, Verbrauch von alternativer Energie und Verbrauch von erneuerbarem Strom aus verschiedenen Quellen und Verbrauch von Kohle und Erdgas bekommen haben. Bezogen nur auf Punkt 6, Verbrauch von Erdgas. Okay. Das war auch das Thema Energiemanagement. Nur eine Metrik drin in den neuen CESPI-Standards. Dann kommen wir zu einem größeren Thema, nämlich zum Thema Wassermanagement. Hier haben wir insgesamt 7 Metriken, wobei wir zu 5 Metriken Feedback bekommen haben, die sich auch über verschiedene Branchen streuen. Ich lasse das nochmal kurz wirken, vielleicht auch für den Fachausschuss, dass mal geguckt werden kann, zu welchen Metriken oder welche Metriken wir gleich nicht auflegen werden, wozu wir kein Feedback bekommen haben, also die 3. und die 5. Ob es da dann noch Redebedarf gibt, wobei die 5. sehr speziell für den Öl- und Gasbereich ist. Okay, dann steigen wir mal ein mit der ersten Kennzahl, der Gesamtwasserentnahme nach Quelle, Gesamtwasserverbrauch und dem Anteil des A. entnommenen und B. verbrauchten Wassers aus Wasserstressgebieten. Auch hier wieder auf der linken Seite technische Protokoll zur Metrik abgetragen, mit Markierung, auf die sich das Feedback aus den Austauschrunden bezieht. Erstmal wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen in der Austauschrunde, dass das wohl eine Angleichung an die Anforderungen aus ESRS E3 ist, beziehungsweise dass auch nach der Überarbeitung eine Angleichung an die Anforderungen aus ESRS E3, also nach der ESRS-Überarbeitung, sichergestellt sein sollte. Dann war die Frage, und das hatten wir an verschiedenen Stellen in CESPI-Standards gefunden, dass es eine Umstellung von Kubikmeter auf Megaliter gab bei den Angaben. Und die Frage ist zumindest aus deutscher Perspektive, ob die Angabe Megaliter wirklich üblicher ist als in Kubikmeter und dass man die Änderung gegebenenfalls wieder zurücknehmen sollte. Dann eher zum inhaltlichen Feedback. Da werden hier unter Punkt 1 zwei verschiedene Wasserquellen definiert und da hatten wir insbesondere zum letzten Punkt, also Third-Party-Water, dem Wasser aus Drittquellen die Rückmeldung, dass die Definition eindeutig sein muss. Was laut Feedback oder nach Ansicht der Unternehmen aus den Austauschrunden nicht der Fall ist, also Punkt 1, 2, 5. Und für den Bereich Öl und Gas, Exploration und Production, hatten wir eine Rückmeldung, die wir auch nochmal kurz diskutieren können. Und zwar war der Punkt, dass saline Tiefenwässer in der Regel entnommen werden, aber dann auch wieder in den Boden oder in die Tiefe zurückentlassen werden. Da wurde dann gefragt, sollte es vielleicht eine zusätzliche Angabe geben, wie viel Wasser wieder in den Boden entlassen wird oder alternativ, dass die Nettoentnahme anzugeben wäre. Der Punkt wäre für das Unternehmen, glaube ich, dass sonst die Gesamtwasserentnahme zu hoch nach deren Geschmack angegeben werden würde, weil halt genau diese salinen Tiefenwässer wieder in die Tiefe entlassen werden. Und das gilt auch für andere Kennzahlen oder für eine andere Kennzahl in ähnlicher Weise für Öl und Gas, Exploration und Production Unternehmen. Wir hatten das intern auch ein bisschen diskutiert und wissen nicht so ganz, ob wir die Rückmeldung mitgeben wollen. Warum? Weil wir zum einen halt über die Wasserentnahme sprechen und dann über den Wasserverbrauch. Also der Punkt, dass auch diese salinen Tiefenwässer, die gefördert, aber wieder entlassen werden in die Tiefe, berichtet werden müssen, das wäre unter dem Punkt Gesamtwasserentnahme nach Quelle. Also hier wäre das dann Produced Water. Unter Produced Water netto, nicht netto, sondern brutto zu berichten, also ohne den Teil, der wieder entlassen wird. Die Differenz könnte sich aber in der Gesamtbetrachtung ergeben, wenn man sich auch den Gesamtwasserverbrauch anguckt. Denn unter Punkt 2 ist Water Consumption, also Wasserverbrauch, definiert als the sum of all water withdrawn, also entnommen, and is not discharged back to the surface water, groundwater, seawater or a third party. Das heißt, diese salinen Tiefenwässer, die erst an die Oberfläche befördert, aber wieder in die Tiefe entlassen werden, würden zwar unter Punkt 1 Gesamtwasserentnahmen berichtet werden, aber würden nicht in den Gesamtwasserverbrauch unter Punkt 2 hineinzählen. Womit noch immer bei der Gesamtwasserentnahme keine Nettobetrachtung getroffen wäre, sondern brutto, alles was hochgeholt wird, aber die Differenz würde sich aus dem Delta zwischen Gesamtwasserentnahme und Gesamtwasserverbrauch ergeben. Also Frage ist, ob man das wirklich als Rückmeldung geben möchte, weil die Differenz wird schon klar. Okay, das waren viele Worte für eigentlich wenig Inhalt, dass Gesamtwasserentnahme und Gesamtwasserverbrauch zwei unterschiedliche Dinge sind und wenn man das als Nettoentnahme mit angeben würde, Informationen verloren gehen würden, beziehungsweise eine zusätzliche Angabe auch nicht wirklich neue Informationen geben würde, weil das aus Gesamtwasserentnahme und Gesamtwasserverbrauch schon ersichtlich werden sollte. Und damit, also mit den Rückmeldungen zu der Metrik und mit dem technischen Protokoll zur Metrik auf der linken Seite, würde ich gern wieder den Fachausschuss fragen, gibt es irgendwelche Eindrücke, Ideen oder Rückmeldungen zu der Metrik Gesamtwasserentnahme, Gesamtwasserverbrauch und bezogen auf Wasserstressgebiete? Mich würde zumindest interessieren, die Einschätzung zum letzten Punkt, was wir aus der Öl- und Gasindustrie gehört hatten, ob das als sinnvoll erachtet wird, entweder eine zusätzliche, also unter Gesamtwasserentnahme, die zusätzliche Angabe vorzuschlagen, wie viel Wasser, in dem Fall saline Tiefenwässer, wieder in die Tiefe entlassen werden, oder ob man vorschlägt, eher auf die Nettoentnahme anstatt auf die Bruttoentnahme zu gehen. Ah, Herr Sack, gerne.
Das sagt ja dann gar nichts über die Wasserqualität aus, ne? Also ich kann ja saures Wasser nach oben fördern und dann wieder verschmutztes Wasser nach unten leiten, oder? Also insofern, was soll dann diese Nettoentnahme dann an der Stelle? Das wäre ja nur eine quantitative Größe, keine qualitative Größe, oder?
Das wäre nach meinem Verständnis nur eine quantitative Größe, ja. Zumindest aus den Snippets, die ich jetzt hier drin habe, aber ich kann mich auch nicht an andere Passagen im technischen Protokoll erinnern, dass da auf die Wasserqualität eingegangen wird.
Okay. Aber das ist ja ein Bestandteil, der ja schon eigentlich zum Wassermanagement dazu gehörte, aus meiner Sicht jedenfalls. Aber ich bin da jetzt in den Details da nicht drin. Ja, Wasserverbrauch wäre gut, wenn man das alternativ mit angeben würde, aber dann geht es aber trotzdem um die Frage des Wir kennen es ja aus Stadtwerken oder auch von eher die haben geht es auch um die Entnahme und den Verbrauch, das ist richtig. Aber die müssen ja dann auch sicherstellen, dass das wieder mit einer gewissen Qualität, das wird ja dann nochmal verarbeitet in der Regel und dann wieder dem Kreislauf zugeführt. Ich glaube, es ist nicht ganz so trivial, wie es jetzt hier dargestellt, oder es ist etwas, wie soll man sagen, komplexer, als es hier dargestellt wird.
Die Diskussion hat sich nur auf Quantität, nicht auf die Qualität bezogen, das stimmt. Wir können mal gucken in der Übersicht, vielleicht gibt es noch, zumindest aus dem Titel wird das ersichtlich, ob es noch eine Kennzahl gibt, die auf die Wasserqualität abstellt. Total Water Discharge by Destination Level of Treatment.
Das könnte sowas sein, ne?
Ja, dazu gab es aber kein Feedback. Okay, aber ich würde mal mitnehmen, also unter Gesamtwasserentnahme auf die Nettoentnahme abzustellen, höre ich da eher einen kritischen Unterton raus, weil genau dann die Qualität nicht mit reinspielt.
Genau, so. Es macht nur Sinn, das dann im Gesamtkontext dann auch sich anzugucken. So, das wäre jetzt meine Meinung dazu.
Ja, okay. Notiert. Vielen Dank, Herr Sack. Wir prüfen das nochmal nach für die Stellungnahme, ob zum Beispiel unter der anderen Kennzahl, also Total Water Discharge bei einem zweiten Level of Treatment, ob das damit reinspielt. Aber grundsätzlich, das für alle Unternehmen vorzuschreiben, nur die Nettoentnahme und nicht die Bruttoentnahme dort anzugeben, eher kritisch. Und es hindert ja auch nichts, dieses Unternehmen, von dem die Rückmeldung kam, sich dazu noch zu äußern, nachdem die Angabe getroffen wurde. Okay. Ich sehe jetzt ad hoc keine weiteren Eingebungen oder Rückmeldungen aus Reihen des Fachausschusses zu der Kennzahl aus dem Bereich Wassermanagement. Dann würde ich weitergehen. Als nächstes hätten wir die Beschreibung wasserbezogener Risiken und Chancen sowie Strategien zu deren Bewältigung einschließlich aller Ziele zur Überwachung des Fortschritts. Hier war nur eine ganz kurze Rückmeldung. Die Änderung ist grundsätzlich in Ordnung, wie wir finden, also Änderungen im Sinne von vielen Ergänzungen in der Metrik links oder im technischen Protokoll. Und was wir mitgenommen haben, das gilt auch für die verwandte Konsultation, also Öl und Gas Exploration and Production hat eine gesonderte oder separate Konsultationsfrage, die zu dem Thema passt. Auch das wäre in Ordnung für das oder für die Öl- und Gasunternehmen, die wir hatten. Also das vielleicht nur zur Kenntnis, wenn der Fachausschuss zum technischen Protokoll auf der linken Seite nicht noch Rückmeldung hat, das hat zumindest für das betroffene oder die betroffene Unternehmen in den Austausch schon so gepasst. Klaus, gern? Du bist noch gemutet?
Ja, double mute. ich hätte noch mal eine Frage und das wäre doch noch mal zu der Folie vorher. Weil da ist dieses Beispiel mit bei dem Produced Water Sugarcane Processing, ist ja jetzt weniger Öl- und Gasindustrie. Zumindest passt das bei mir jetzt da nicht ganz so rein, weil das ja, ich sag mal, allgemein ist auch für andere Industrien. Man muss das ja dann doch wieder industrieübergreifend denken, richtig?
Also der Snippet hier links kommt aus Coal Operations. Und das hatte irgendeinen Grund. Ich glaube, weil die Rückmeldung von Coal Operations kam. Rico, wenn dir das einfällt, gib mir mal einen Hinweis. Wir können gucken, ob Sugarcane Processing auch bei Oil and Gas mit drin ist. Das weiß ich gerade aber nicht, ob das da unter
das
Produced Water mitläuft.
Okay. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, die Beispiele sind immer gleich, weil sie die Kennzahlen dann für die unterschiedlichen Industrien immer gleich nutzen.
Genau, aber dann muss man das ja auch industrieübergreifend denken, was wir hier diskutieren. Und
ich guck mal gerade. Follow Water Withdrawal by Source. Ja, die Beispiele sind überall gleich, genau. Ja. Das jetzt hier Oil and Gas, Exploration and Production, genau das gleiche haben wir ja auch auf der Folie, quasi hier, für Coal Operations. Ja.
Okay.
Vielleicht eher individualisieren.
Ja, das eine, nein, aber dann, wenn das so ist und ich so denken muss, dann fehlt mir nämlich eine Wasserquelle, dann fehlt nämlich schlichtweg, es sei denn, das fällt dann noch unter Surface Water, aber das ist dann so nicht beschrieben. Es gibt ja auch noch Regenwasser. Und wenn ich das Ganze dann eben auch zum Beispiel auf Land, bei Sugarcane bin ich dann eher bei Landwirtschaft, denke, dann fehlt Regenwasser auf jeden Fall. Und das ist ja, ich sag mal, ein Unterschied, ob ich das Regenwasser nutze und im Zweifelsfalle auch in der Landwirtschaft direkt nutze und es dann nämlich eben zum Beispiel in meinem Sugarcane landet oder ob das Wasser am Ende des Tages im Grundwasser ankommt. Also da fehlt dann schlichtweg eine Water Source.
Okay. Danke für den Hinweis. Wir gucken mal nochmal in die Basis for Conclusion. Vielleicht finden wir noch irgendwo Erläuterungen, aber mitgenommen Regenwasser fehlt als Wasser.
Vielleicht die wichtigste Wasserquelle.
Ja. Ich sehe das gerade. Es ist vorher noch nicht aufgefallen, deswegen muss ich ein bisschen lächeln. Okay. Ja, danke, Klaus. War das die Anmerkung oder hast du noch mehr Anmerkungen?
Nee, das war das, okay. Genau. Also ich bin von dem einen Hölzchen auf das andere Stöckchen gekommen, ja. Aber das war die Anmerkung. Gut.
Okay, vielen, vielen Dank. Okay, dann mit Blick auf die Uhr, ich spring mal nochmal zu der Kennzahl. Wie gesagt, bei der Beschreibung wasserbezogener Risiken und Chancen gab es nun die Rückmeldung aus grundsätzlichen Ordnung und das gilt auch für die verwandte Konsultationsfrage für Oil and Gas Exploration and Production. Also unkritisch wurde nur an der Stelle explizit hervorgehoben in der Austauschrunde, dass das so grundsätzlich in Ordnung ist. Deswegen haben wir das auch mit aufgenommen. Okay. Dann mache ich mal weiter und zwar mit der nächsten Metrik. Wir sind noch immer beim Thema Wassermanagement. Anteil der Produktion aus Bergwerken, in denen saurer und metallhaltiger Abfluss 1 auftreten kann, 2 aktiv gemindert wird oder 3 behandelt oder saniert wird. Und da hatten wir aus dem Bereich Metals und Mining die Rückmeldung, dass die Angabepflicht eher nicht relevant ist, mit dem Hinweis, dass salzhaltige Abflüsse schon relevant sind, die hier in der Angabepflicht genannt werden, aber nicht. Also das haben wir hier unter 1.1 markiert, AMD includes und so weiter. Wahrscheinlich wieder ähnliches Thema, wie wir schon hatten, diese AMDs, also Acid and Metalliferous Drainage, kommt nicht nur im Bereich Metals and Mining vor, sondern auch bei anderen. Bei den Definitionen, in Anführungszeichen, wird gern mit der Include-Formulierung gearbeitet. Das heißt, hier hätten wir so einen Fall, wo es in Metals and Mining drinsteht und gesagt wird, okay, salzhaltige Abflüsse sind relevant. Die hier unter Include genannt werden, als Beispiele zu verstehen, Fragezeichen, sind aber nicht relevant für die Branche. Aber wie gesagt, das ist ein grundsätzliches Thema, was wir jetzt schon an mehreren Stellen uns begegnet ist. Umgang mit Definitionen über Include einheitlich über verschiedene Branchen oder doch spezifisch auf einzelne Branchen. Das müsste man dann entscheiden, was man mitgeben wollte, wenn man das mitgeben wollte in der Stellungnahme. Sonst würde hier einfach, da wir das schon diskutiert hatten an anderer Stelle und das hier der gleiche, inhaltlich der gleiche Sachverhalt ist, die Anmerkung, die wir vorher hatten, auch hierfür mitnehmen, wie auch immer wir das dann in der Stellungnahme formulieren. Darüber können wir dann noch diskutieren. Aber ähnlich gelagerter Sachverhalt. Okay. Dann weiter, und das ist die letzte Metrik, dann sind wir auch mit Wassermanagement fertig. Ich versuche es kurz zu halten. Hier haben wir den Anteil der Bohrlöcher, bei denen Hydraulic Fracturing zum Einsatz kommt und für die alle in der Fracking-Flüssigkeit enthaltenen Chemikalien angegeben wurde. Und den Anteil der Bohrlöcher, bei denen durch Hydraulic Fracturing die Grund- oder Oberflächenwasserqualität im Vergleich zum Ausgangswert verschlechtert wurde. Also wie links zu sehen, das sind zwei Metriken, das Feedback bezieht sich aber auch auf beide Metriken, das wir bekommen haben, deswegen beide unter einem zusammengefasst. Grundsätzlich die Frage war, ob man Fracturing wirklich unter dem Thema Wassermanagement abdecken sollte. Da gab es die Rückmeldung von dem Öl- und Gas Exploration Production Unternehmen, dass die Angabepflicht gegebenenfalls besser unter einem Thema, was auch in anderen CSB-Standards gibt, nämlich Gefahrstoffmanagement, Hazardous Materials Management behandelt werden sollte. Wie gesagt, gibt es in anderen CSB-Standards für andere Branchen. Hier im Oil and Gas Exploration Production Standard ist das Thema aber nicht aufgenommen. Mit der Begründung, also warum soll das unter Gefahrstoffmanagement angegeben werden und nicht unter Wassermanagement? Naja, weil bei Fracturing in der Regel nach Gefahrstoffen unterschieden wird. Das war die Argumentation. Also kein Problem an der Stelle von dem Oil and Gas Exploration Production Unternehmen mit der Angabepflicht oder mit den beiden Angabepflichten an sich. Nur die Frage, ob das wirklich in dem Bericht unter dem Thema Wassermanagement auftauchen sollte oder nicht eher unter dem Thema Gefahrstoffmanagement. Irgendwelche spontanen oder auch vielleicht nicht spontan, sondern fundierten Eindrücke, ob Fracturing, bei dem anscheinend in der Praxis nach Gefahrstoffen unterschieden wird, ob man das eher unter Wassermanagement anführen sollte oder vielleicht für Öl- und Gas-Exploration auch noch ein separates Thema Gefahrstoffmanagement aufmachen sollte, wo man das dann runterfügt über den Angabepflichten. Wenn es keine abschließende Meinung dazu gibt, könnte man für die Stellungnahme, das können wir später auch nochmal diskutieren, wenn wir den Entwurf der Stellungnahme uns angucken, das ja zumindest so formulieren, dass man den Hinweis ans ISSB mitgibt, das zumindest zu prüfen, ob das nicht vielleicht ein separates Thema wert wäre, Gefahrstoffmanagement in dem CSB-Standards Oil and Gas Exploration Production, weil bei Fracturing nach Gefahrstoffen unterschieden wird, oder ob man sich bewusst dafür entscheiden möchte, aus welchen Gründen dann auch immer, das kann man ja ISSB-seitig begründen, das unter Wassermanagement drin zu lassen. Also zumindest den Hinweis, dass eine Alternative geben würde, die zumindest in der Praxis gesehen wird, das könnte man machen in der Stellungnahme, wenn jetzt der Fachausschuss keine einheitliche Meinung dazu hat, das unter Wassermanagement zu lassen oder zu Gefahrstoffmanagement umzuschieben.
Ich denke, dann machen wir das erstmal so an den Nikutta gerichtet, dann kann man ja, wie gesagt, noch uns nochmal angucken in der Gesamtschau hinterher, aber dann werden wir erstmal diesen Weg gehen.
Okay. Vielen Dank. Dann nicht ganz zur Punktlandung, aber auch nicht weit überzogen.
Ja, zwei nach, genau. Vielen Dank an die drei und die das vorbereitet haben, dass wir dann schon mal so weit durchgekommen sind. Wir würden jetzt die Mittagspause erstmal einlegen von einer Stunde und würden uns um 13 Uhr wieder treffen und dann diese, sagen wir so, vorbereiteten Materialien und weiter durchgehen und da hätten wir dann nochmal eine Stunde